eine Geschichte, die ist absolut witzlos. Deswegen gehört Freiheit auch nicht dorthin, wo jeder sich immer am sichersten ist, dass er frei ist und frei sein möchte. Nämlich bei der Kleidung, die er trägt, oder bei dem Geschmack, den er hat. Bei Sachen, die andere Leute sowieso nichts angehen. Bei Sachen, bei denen man kein Verhältnis zum Rest der Welt einnimmt. Bei den Geschichten ist auch nicht von Freiheit zu reden. Da macht man halt, was man will. Aber da hat man kein Verhältnis der Freiheit zu anderen Leuten und anderen Zwecken. Insofern ist Freiheit immer ein Verhältnis des Individuums zu einem Gemeinwesen. Erstens ein Verhältnis des Individuums zu einer politischen Macht. Und da war damals die Rede davon, Freiheit ist das große Dürfen. Freiheit ist genehmigt kriegen, was man machen darf, was man will. Aber dazu braucht es erst einmal wen, der genehmigt, also der als Macht über einen steht. Das zweite ist, Freiheit ist ein Verhältnis zu einem Gemeinwesen. Und zwar ist es ein ganz eigentümliches Verhältnis zu dem Allgemeinen, dem man angehört. Das auch eine Macht ist. Es ist nämlich das Verhältnis zu dem Gemeinwesen, dass man sich zu ihm stellt, als ob es es nicht gäbe. Freiheit ist die Erlaubnis, aber dann auch die Pflicht, sich von dem Allgemeinen abzutrennen, zu dem er gehört. Ja, das ist ein Versuch, die Freiheiten, die drei angesprochenen Freiheiten, also Freiheit im wirtschaftlichen Bereich, im politischen Bereich und im Bereich von Meinen und Wissenschaft. Er versucht, die drei zusammenzufassen und das Abstrakte davon festzuhalten. Freiheit ist ein Verhältnis des Individuums zu dem Gemeinwesen, zu dem es gehört. Und zwar ist es das Verhältnis der Abtrennung davon. Damit ist das Gemeinwesen nicht weg, damit ist man nicht umgedreht und doch in der Einöde. Sondern man verhält sich zum Gemeinwesen, zu dem er gehört, wie wenn es es nicht gäbe. Wirtschaftsfreiheit heißt, ich bin nicht ein selbstversorgender mittelalterlicher Bauer, sondern ich bin einer, der in einer Marktwirtschaft eine Teilarbeit verrichtet, der mit der Teilarbeit eine Arbeit macht, die ein Produkt herstellt, das andere brauchen. Meine Arbeit ist von vornherein gesellschaftlich, nämlich auf ein Bedürfnis bezogen, das gar nicht bloß meins ist. Es stimmt nicht, dass die Schuhmacher Leute sind, die mehr Schuh produzieren, als sie selber brauchen. Und wie sie das feststellen, sagen sie, jetzt müssen wir es loswerden. Sondern das sind Leute, die produzieren von vornherein die Schuhe für den Markt. Ihre Arbeit ist von vornherein auf ein gesellschaftliches Bedürfnis gerichtet. Aber die Arbeit, die sie verrichten, ist keine Teilarbeit in einer Arbeitsteilung, sondern sie ist unabhängige Privatarbeit. Das Bedürfnis, das andere Leute nach meinem Produkt haben, ist nicht der Zweck meiner Produktion, sondern das Bedürfnis ist deren Schwäche, mit denen ich sie kriege, dazu kriege, dass sie mir Dienste lassen. Privatarbeit ist die Abtrennung der eigenen Arbeit aus dem arbeitsteiligen Zusammenhang, in dem sie steht, und die Ausbeutung dieses Zusammenhangs durch mich. Das Risiko trage ich natürlich, auch ich werde dann ausgebeutet. Auch meine Bedürftigkeit ist meine Schwäche, mit der andere mich am Wickel kriegen. Politische Freiheit. Was ist politische Freiheit, wenn man zwischen Alternativen des Regierens auswählen darf? Es ist die Erlaubnis, dass man eine Distanz hat zu dem Kurs des Gemeinwesens, zu dem Kurs, den das Gemeinwesen gerade nimmt. Nicht, dass man das ändert, nicht, dass es dann nicht so geht, wie es geht, nicht, dass man was stoppt, sondern politische Freiheit ist, dass man das Recht hat, in Distanz zu dem, politischen Zielsetzungen zu stehen, die jeweilige Regierung gerade vornimmt. Ich habe das noch erzählt, das letzte Mal, als erschlagendes Beispiel, wo der Gedanke der Freiheit am deutlichsten oder in einer sehr deutlichen Weise seinen reaktionären Charakter enthüllt. Und das ist bei dem Lob, welches Gewerkschafter der Gewerkschaftsfreiheit spenden. Sie fühlen sich in der Gesellschaft zu Hause, wo sie um die Interessen der Arbeiter kämpfen dürfen. Dass sie in dieser Gesellschaft um die Interessen kämpfen müssen, dass die nichts gelten, dass die kein Teil des Zwecks sind, um den es hier geht, das stört sie gar nicht. Wenn sie dafür kämpfen dürfen, also wenn sie eine Distanz zu dem Zweck haben dürfen, dem sie untergeordnet werden, dann finden sie die Sache in Ordnung. So sehr, dass sie Kommunismus, eine Gesellschaft, in der die Arbeiter nicht um ihre Interessen kämpfen müssen, weil es dort um die geht, für einen Verlust an Gewerkschaftsfreiheit halten, für einen Verrat daran, dass man Distanz zu dem Produktionszweck haben darf, der im Land gerade gilt. War bloß eine Rekapitulation. Zu der Rekapitulation noch eins, es ist eine Diskussion, die hat was Schwebendes, die hat eine kleine Schwierigkeit. Wir reden nämlich auf der einen Seite immer über wirkliche Organisationsweisen der kapitalistischen Gesellschaft. Und auf der anderen Seite ist dasselbe Wort wie Freiheit oder danach Gleichheit ein Wert, ein Ideal. Wir kommen dann noch dazu, wieso das wirkliche Organisationsprinzip immer zugleich ein Ideal ist. Also wieso die Menschen dann doch letzten Endes alle der Meinung sind, dass die wirkliche Organisation der wirklichen Freiheit ist dann doch noch nicht das, was sie eigentlich meinen. Gehen wir zu dem dritten, noch nicht besprochenen Teil der Freiheit, zur Freiheit der Wissenschaft. Oder zur Freiheit des Denkens, zur Gedankenfreiheit. Die Freiheit hat genau die Momente, die ich jetzt versucht habe, ganz abstrakt über Freiheit überhaupt nochmal zusammenzufassen. Also Meinungsfreiheit und Wissenschaftsfreiheit ist als allererstes ein großes Dürfen. Das wird genehmigt. Da braucht es einen Genehmiger. Denn die andere Seite, dass die Leute denken, dass sie denken können, dass sie denken, was sie wollen, ist kein politisches Verhältnis. Das tun sie sowieso. Das braucht man ihnen nicht verbieten und kann es ihnen auch gar nicht verbieten. Man kann vielleicht bei den Äußerungen vorsichtig werden, wenn das eine oder andere Anstoß erregt. Aber dass man denkt und sich seins denkt, ist doch kein Fall von Erlaubnis. Ist überhaupt kein Fall, da habe ich kein Verhältnis zu irgendwem oder was. Wissenschaftsfreiheit, Meinungsfreiheit ist ein Rechtsverhältnis. Ist völlig klar, da gibt es Paragraphen, da steht drin, was das heißt, Wissenschaftsfreiheit, Meinungsfreiheit. Was das einschließt, was das ausschließt. Also, Wissenschafts- und Meinungsfreiheit sind vom Staat gewährte Erlaubnisse. Eine interessante Erlaubnis, nämlich ihr dürft denken, was ihr wollt. Der erste Schritt, der einem da auffallen könnte, ist, was für ein wahnsinniger Übergriff das schon ist. Wer hat mir zu erlauben, dass ich denken darf, was ich will? Und insofern ist auch ganz klar, es geht ja auch ganz schnell weiter. Es ist natürlich nicht der Umstand, dass der Staat sich aus dem Denken raushält, sondern wenn er Meinungsfreiheit und Wissenschaftsfreiheit erlässt, dann ist es die Verrechtlichung einer Sphäre. Dann ist es das Hineingehen in die Sphäre des Denkens seitens der politischen Macht. Dann ist es nicht der Verzicht auf, dort hat er nichts zu melden, dort denken die Leute selber. Sondern dann ist es die Definition von Rechten und Pflichten beim Denken und beim Äußern von Gedanken. Wo Worin bestehen die Rechte und Pflichten beim Äußern von Gedanken? Sie bestehen, halten wir uns an die Seite des Rechts. Sie bestehen darin, dass jemand für wahr halten darf, was er will. Die Seite, was für ein Quatsch erlaubt ist, das ist, habe ich ja schon abgehandelt. Schauen wir mal die andere Seite. Das schließt ja ein Verbot ein. Wer sagt, Leute, ich garantiere euch mit der Macht meines Rechts, dass ihr für wahr halten dürft, was ihr wollt. Was ist denn das eigentlich für eine Erlaubnis? Es ist das Verbot, dass wer anders kommen darf und sagen darf, das denkst du lieber nicht, das ist nichts. Jemanden sein Recht auf seine eigene Meinung zusichern, das heißt, ihm das Recht zusichern, er braucht sie sich von niemandem streitig machen lassen. Niemand kann daherkommen und sagen, das ist doch nichts, hör doch auf damit. An der Universität ist es ganz unübersehbar. Was ist Wissenschaftsfreiheit? Ja, im ersten Augenblick denkt man, Gott sei Dank brauchen sie nimmer Theorien machen, die den Kaiser oder den Papst verherrlichen, sondern dürfen denken, was sie wollen. Denkt man einen Augenblick. Der nächste Schritt kommt gleich. Der nächste Schritt heißt, und jede wissenschaftliche Meinung, die sich dann äußert, hat das Recht, respektiert zu werden. Und niemand darf sagen, die gehört sich nicht. Also in der Wissenschaft werden Scharlatane ausgegrenzt und das war jetzt alles schon fertig, die Unterhaltung. In der Naturwissenschaft ist das so, mehr oder weniger. Auch die Naturwissenschaft wird sehr korrupt inzwischen. Diese Kunst mit Statistiken zu beweisen, wenn man es braucht, zu beweisen, dass irgendein Einfluss vorliegt. Und im anderen Fall, wenn man zum Beispiel in der Umgebung von einem Atomkraftwerk einfach nicht zulassen will, dass Leukämiefälle statistisch relevant sind, dann streiten sie sich halt und am Schluss werden die sich auch nicht mehr einig. Dann gibt es Experten für beide Seiten. Also die Naturwissenschaft wird selber korrupt, weil sie in das Politisieren reingezogen wird. Alle Momente.
Aber erst einmal. Das ist dann schon ein bisschen, dass es eine Gruppe hatte und das selbst zu den Atomkraftwerken, die Führer in den Jahren, die sich ja dann nicht mehr zu viel.
Nicht elegant genug bewiesen worden ist. So. Und um Krümmel rum gibt es doch diese Leukämiefälle. Und ist ein ewiges Ding, die bestreiten andauernd, dass das statistisch aussagekräftig ist. Gut, also zumindest in der Naturwissenschaft sind die Standards und die Beweismittel, mit denen sie sich streiten, erstmal unberührt davon, was die selber zum Instrument einer parteilichen Expertise gemacht werden können. Na, dann gibt es halt damit Gegner, die sagen, das ist hingetrickst. So, in der Geist ist, also insofern ist jetzt wurscht, die sind selber korrupt, es gibt da Korrupte drin, aber die Mittel, die Beweismittel im Fach, die sind davon erstmal noch unberührt und dann gibt es eben wieder Gegner, die sagen, das stimmt alles gar nicht. In der Geisteswissenschaft ist das endgültig nicht mehr der Fall. In diesem Fach werden keine Scharlatane ausgegrenzt. Oder wenn du sagen willst, was da ein Scharlatan ist, dann musst du schon wirklich. Das ist ein Scharlatan in der Geisteswissenschaft. Ja, einer, der ein Zitat aufschreibt und das gibt es gar nicht und jemand merkt es. Ja, das schon. Das schon, aber sonst, die Theorien, die da vertreten werden, werden nicht einer kritischen Prüfung unterzogen und sie werden nicht aus dem Kanon der Wissenschaft entfernt, wenn man Fehler gefunden hat. Es gibt vielmehr ein ganzes Theoriegebäude, mit dem diese Geisteswissenschaft sich beweist, dass Wissenschaft sowieso nichts beweisen kann. Mit dem sie sich lückenlos davon überzeugen, dass es alles Glaubensfragen sind, dass es alles Fragen des vorgängigen Erkenntnisinteresses sind, soziale Konstrukte, was auch immer, jedenfalls nichts, an das man die Wahrheitsprüfung anlegen darf. Und das ist nicht ein Missbrauch der Wissenschaftsfreiheit, sondern das ist die logische Konsequenz. Denn Wissenschaftsfreiheit ist doch die Zusicherung, jeder, der eine Lehrmeinung vertritt, hat das Recht darauf, sie respektiert zu kriegen. Und niemand darf sagen, die gilt nicht. Also Wissenschaftsfreiheit ist eine Erlaubnis nach der einen Seite, nach der anderen Seite ist es die Pflicht zur Toleranz. Die Pflicht zu, du musst das andere zulassen, du musst das andere stehen lassen. Die Einrichtung der Wissenschaftsfreiheit ist die Ersetzung des Streits um die Wahrheit. Und dass man da streiten muss, weil es der eine so sieht und der andere so. Und dass man erst klären muss, wie man es richtig sieht. Das glaube ich schon. Aber es ist die Ersetzung des Streits durch die Wahrheit. Um die Wahrheit. Wodurch? Ja dadurch, dass lauter berechtigte Inhaber von Lehrmeinungen aufeinandertreffen. Die dürfen sich schon kritisieren. Aber dass das andere nicht stimmt, dass es unwahr ist, das dürfen sie sich eigentlich nicht vorwerfen. Der Streit um die Wahrheit wird erst die Autorität des Wissens, die Autorität des Arguments, wird ersetzt durch die Autorität des Amtes. Wer einen Lehrstuhl ergattert hat, dessen Unsinn gilt. Aber nur in seiner Vorlesung. Außerhalb ist wieder was anderes. In seiner Vorlesung und in seinen Prüfungen darf der Prof verlangen, dass das gelernt wird, was er gesagt hat. Außerhalb darf dieses Wissen keine Geltung beanspruchen, denn dann wäre es ja intolerant gegen andere, die das Gegenteil machen. Insofern ist die Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit, kein Mensch merkt es, weil sie alle sagen, ihr kennt Unterhaltungen. Das wirkt ja alles rein ins Leben, das wirkt alles rein in die Praxis. Ihr kennt Unterhaltungen und Diskussionen, wo die Leute anfangen, meine Meinung ist, ich mein's. Kommt der andere und sagt, ja, ich meine was anderes. Da ist die Gegenantwort nicht, ja, aber mein lieber das, was ich meine, weil das ist gescheiter. Sondern die Gegenantwort ist, aber das ist meins. Via Eigentum wird der eigene Gedanke behandelt. Wie was man sich nicht nehmen lassen muss. Man möchte doch lieber sagen, vergesst, ob du den Gedanken erfunden hast oder wer anders. Prüft, frag lieber, ob er gut ist. Frag dich lieber, was du damit über die Welt weißt. Kriegst du als Gegenantwort, meins. Ich meins aber. Oder es gibt dann Streit und dann sagt der eine zum anderen, das meinst aber bloß du. Das merkt man, der Streit geht doch gerade rum, weil der andere was anders meint. Man braucht es doch nicht feststellen, man braucht doch nicht sagen, du meinst was anders als ich, ja, das ist ja der Ausgangspunkt der Unterhaltung. Dieser Ausgangspunkt ist jetzt aber das, was auch der Endpunkt ist. Ich sag was, du sagst was, ich kriege zurück, das ist bloß deine Meinung. Und jetzt merkt man, was die staatliche Erlaubnis des Meinens für eine ruinöse Angelegenheit wird, für ein Zerstörungswerk ist. Es ist nämlich insgesamt eine Definition des gesamten Bereichs der Gedanken. Es ist die Definition des gesamten Bereichs der Gedanken als, ja, das ist halt alles so ein subjektiver Reim, den machen sich die Leute auf irgendwelche Verhältnisse. Es ist die Definition, Gedanken sind dazu da, damit der Mensch sich mit der Welt arrangiert. Aber dass er sie beurteilt und dann seinem Gedanken praktisch folgt, das ist Dogmatismus, Intoleranz, Gewalt. Die Definition der... Ja, fertig. Bloß eine Wiederholung machen.
Würde es die Verbindung schaffen, wenn der Staat jetzt nicht in die Sphäre der Meinung eingreifen würde, würden dann zu einer Streitgespräch nicht stattfinden, würden dann die Menschen nicht mehr so nicht in der Meinung sein? Weil es nicht so irgendwie ganz so sagen.
Jetzt handle ich es mal niedrig. Wenn einer sagt, ich bin der Meinung das und hinterher sagt er einen Inhalt und ab dann streitet er sich mit wem anders um den Inhalt weiter, dann ist mir wurscht, was er für einen Vorsatz gesagt hat. Der hätte vorher sagen können, ich behaupte, der hätte sagen können, ich denke, aber wenn er sagt, ich meine, ist es mir gerade so recht. Wenn er halt auf den Inhalt aufpasst. Wenn die Leute aber Unterhaltung führen, ich meine, und dann kommt der andere und sagt, ich meine aber, jetzt meint der andere schon, er hätte was dagegen gesagt. Dabei hat er nichts dagegen gesagt. Er hat ja bloß gesagt, dass er was anders meint. Wenn er mit wem reden will und wenn wir miteinander reden, dann machen wir es nicht so. Das sagen wir nicht, ich mein aber. Sondern bin ich doch schon dabei zu sagen, aha, du denkst dir das so, das halte ich nicht für richtig, weil. Jetzt bin ich aber beim Weil und nicht bei ich und du. Wenn jetzt die Debatte aber so weitergeht und der eine sagt, das ist aber meine Meinung und so weiter, dann merkst du, dann berufen sie sich auf einen Rechtstitel. Dann streiten sie sich ja gar nicht, ob es stimmt oder nicht, oder um den Inhalt, sondern streiten sie sich darum, ob der andere mir meine Meinung schlecht machen darf. Und das Gegenargument heißt, nein, ich habe ein Recht auf sie. Ob man jetzt da wirklich an das Recht des Staats denkt, dass der das genehmigt hat, oder ob die Leute es gar nicht mehr wissen, dass halt da so eine Kultur geworden ist, ist gleichgültig. Jedenfalls ist es ein tödlicher Unsinn. Wenn die Leute ihre Rechtsposition auf einen eigenen Gedanken für die entscheidende Qualität des Gedankens halten. Ich möchte immer die Umkehrung machen. Ich möchte immer sagen, ob ein Gedanke ein eigener ist oder nicht, ist völlig gleichgültig. In Wahrheit sind sowieso einerseits kaum Gedanken, in dem sind die eigenen, dass man das Urheberrecht auf sie beanspruchen kann. ist in aller Regel nicht der Fall. Andererseits sind alle Gedanken die eigenen, die man hat, weil man sie sich selber denkt und sie eingesehen hat. Auch falsche Gedanken übrigens hat man eingesehen. Deswegen billigt man sie, deswegen trägt man sie vor. Insofern ist diese Frage Meinung dein beim Denken ist reiner Unsinn. Und wo er vorkommt, ist es das Beharren drauf, ich muss mir von dir nichts wegnehmen lassen. Insofern ist es die Exekution der Meinungsfreiheit. Kannst du immer noch sagen, ja und wo ist da der Staat und so, ne? Erst einmal hat er nichts damit zu tun. Es streiten sich zwei Leute auf eine saudumme Art und Weise. Das hat ein Einwand gewesen. Jetzt streiten sie sich halt ausgerechnet genau so, wie es vor oben lizenziert worden ist. Scheiße, mache ich Helikopter? Ja, das wird gesellschaftlich durchgeführt. Das Resümee, der letzte Satz von dir, der ist okay. Es ist doch ein Gewaltverhältnis, wenn ich von Meinungsfreiheit rede. Jetzt geht es ums Wie und Inwiefern. Und was du jetzt als Ausführung dazu gesagt hast, nämlich einen Satz wie Europa wächst organisch zusammen, den machen ja Staaten wahr, der ist kein Fall für dem ganzen Ding. Weil es jetzt erstmal nicht darum geht, ob eine Wahrheit oder ein Zustand oder etwas, was ich aussage, ob das ein Produkt von einem Staat ist. Ja klar kann ich sagen, das Wohngeldgesetz ist eine Tat vom Staat, also macht er den Gehalt wahr vom Wohngeldgesetz. Das stimmt schon, aber was soll denn das heißen? Es ist völlig gleichgültig, ob ich über eine Tat vom Staat rede oder über eine Tat von den Leuten oder über einen Gedanken von Immanuel Kant oder irgend sowas. Es macht überhaupt keinen Unterschied. Das ganze Meinungsfreiheitszeug, das ist ein Verhältnis meines Denkens zur Objektivität des Gehalts, auf den ich anspiele. Und die Meinungsfreiheit heißt, auf Objektivität brauchst du dich nicht verpflichten lassen. Und das hat nichts damit zu tun, ob die Objektivität eine vom Staat hergestellte oder sonst irgendeine ist. Ja, aber wo will das hin? Die Gegenstände über die Nacht. Verfehlt. Er ist verfehlt. Meinungsfreiheit ist ein politisches Verhältnis. Es ist eine Erlaubnis, wozu es eine politische Macht braucht, das zu erlauben. Das ist okay. Aber die Objekte, über die man nachdenkt, die sind alles Mögliche. Gedichte von Goethe werden auch meinungsfreiheitlich bearbeitet. Sind jetzt die ein Produkt vom Staat oder ein Gewaltverhältnis? Naja, so schnell nicht. Die Sprache, die Logik. Über alles das wird genauso falsch und meinungsfrei nachgedacht, wie über die Zusammensetzung des Bundestags und seine Funktion oder über die soziale Funktion von Jugendarbeitslosigkeit und so weiter. Manches ist eine Tat vom Staat, manches ist keine Tat vom Staat. Es geht nicht darum, ob es eine Tat vom Staat ist. Das Objekt, über das nachgedacht wird. Aber das willst du immer als, da sehe ich, da ist Gewalt unterstellt. Das ist aber nicht der Punkt. Gewalt ist in zweierlei Weise unterstellt, oder und was hast du schon unterstellt? Im Spiel. Die eine war die, die ich vorhin schon mal gesagt habe. Nämlich, das ist eine Genehmigung. Ihr dürft denken, wie ihr wollt. Jeder darf seinem Gutdünken absolut vertrauen. Aber das hat einen Preis. Jeder muss jedem anderen seinem Gutdünken genauso recht, sein Recht lassen. Muss tolerant sein gegen entgegengesetzte Meinungen. Wenn die Universitätslehrer überzeugen wollten, dann müssten sie scharf sein auf Gegeneinwände, um sie zu zerstören. Aber da dürften sie sich nicht gestört fühlen davon. Insofern ist da schon klar, die üben ein Amt aus, das ihnen der Staat gegeben hat, und in dem Amt ist eingeschlossen, wenn du den Lehrstuhl erobert hast, dann brauchst du keinen Wahrheitsbeweis mehr, denn der Wahrheitsbeweis, der ist in deiner Venia Legendi eigentlich schon drin. Oder die Venia Legendi, die Erlaubnis, Vorlesungen zu halten, die ersetzt den Wahrheitsbeweis. Du hast es nicht nötig, dich zu streiten. Wir haben das lange erlebt, wie wir an der Universität waren. Die haben immer gesagt, macht doch eure eigenen Veranstaltungen und kommt nicht zu uns. Wie mir gesagt haben, das stimmt doch nicht, was Politologen über den Staat erzählen oder irgend so. Die haben noch nicht mal gesagt, wir hätten nicht recht, sondern die haben als hauptsächlich gesagt, ja, ich habe hier das und das ist im Lehrplan und ihr kriegt doch immer Räume von der Universität, macht doch selber Veranstaltungen. Oft verbunden mit dem Gedanken, ja, aber zu euch geht ja keiner hin, deswegen kommt er immer zu mir. Ja, so, aber da merkt man, die Leute haben nicht das Problem, dass sie ihre Zuhörer überzeugen wollen oder müssen. Die sind sich der Geltung ihres Zeugs genauso sicher wie der Nichtgeltung. Nämlich das Ulgische, die sind sich der Geltung sicher im Sinn von, das ist ihr Vorlesung, da sagen sie ihr Zeug. Und in ihrer Prüfung prüfen sie ihr Zeug. Und dass die Welt sich nicht drum kümmert, das kümmert sie auch nicht. Also, dass das außerhalb ihres kleinen Bezirks von, ich habe meine Studentinnen, sage ich mal Zeug hinterher, müssen sie mir es wieder erzählen, dass sie außerhalb von dem nichts bewegen, nichts gelten, dass ihr Gedanke die Welt nicht bestimmt, wissen sie irgendwie sogar, aber ist ihnen scheißegal.
Das ist sogar wesentlich, dass sie die Welt doch bewegen, sogar egal, welche Hinsicht sie tragen, weil eben das Erlaubnis zu lehren, ein Professor zu werden, ist ja ein Garantie dafür, dass das Lehrerlaubnis gehört wird und dass die einflussreich sind. Das glaube ich auch schon. Die formen ja die herrschende Meinung. So ist es nicht nur ein Streit zwischen den Lehrern, sondern dass das ist auch ein Einfluss auf die Kraft.
Ich denke, ich muss es auch umgekehrt sehen, dass, also ich weiß noch, ob es das bedeutet, Art von Wissenschaft oder Meinungsfreiheit fängt das auf Lehrstuhlebene an. Das heißt, die Leute, die in diese Positionen kommen, vertreten nur ein bestimmtes Spektrum von Ansichten.
Sind schon gewählt worden.
Und deswegen üben sie jetzt durch ihre Position, was sie jetzt durch ihr Amt verbreiten, damit üben sie vielleicht weniger Einfluss aus, als auf sie schon Einfluss ausgeübt worden ist, damit sie dieses Amt behalten. Also ich glaube, man müsste auch noch über Wissenschaft und Meinungsfreiheit reden, unterhalb von diesem Level.
Sortieren wir mal, das eine war jetzt, die haben Einfluss, ja? Die formulieren die herrschende Meinung. Muss man erstmal sagen, ja genau, das tun sie. Sie formulieren die herrschende Meinung. Komm mal, das verschneidet sich ein wenig mit dem, wo ich vorhin hingezielt habe, aber nicht hingekommen bin, nämlich um die herrschende Meinung in dem Sinn, nach der richtet sich die Welt nicht, sondern das ist eine Interpretation der Welt. Also die Ecke. Ich sage es bloß mal, dann nehmen wir es hinterher auseinander. Ja? Und das Zweite war jetzt die Meinungsfreiheit unterhalb der Professorenebene. Ich schlage mal was vor. Wir gehen einen Augenblick auf diese Meinungsfreiheit für die unterhalb. Wie schaut es denn vom Studenten her gegenüber dem Prof aus? Er ist doch absolut meinungsfrei. Der Student.
Wenn meinungsfrei heißt, dass man seine Meinungen äußern kann und mit ihnen streiten kann, kann man eine Frage stellen, kann nämlich der autoritäre Professor stimmt das nicht?
Richtig. Es stimmt in folgender Hinsicht. Glauben brauchen Sie es ja nicht. Du hast bei jeder wissenschaftlichen Arbeit immer noch diese Distanz, ich aber meine, wie beim alten Schulaufsatz, dialektischer Schulaufsatz, hin und her wenden von Pro und Contra, Todesstrafe Pro und Contra, Olympische Spiele Pro und Contra, kennt man schon. Ne? Und am Schluss dürfen wir immer sagen, also es gibt Pros und es gibt Contras, aber und meine Meinung, das ist dann am Schluss. Und die Meinung wird richtig abgesetzt von, was sind die Argumente für die Sache, und am Schluss dürfte ich ein ganz persönliches Resümee ziehen. Und so ist es sogar bei universitären Arbeiten, auch da darfst du eine eigene Richtung einbringen, wenn du nur die wissenschaftlichen Standards erfüllst. Andersrum gesagt noch, ich weiß nicht, die Studenten, wird schon heute auch noch so sein, wie es früher war, die sind doch hauptsächlich auf eins stolz, indoktrinieren lassen sie sich vor keinem. Das ist doch bekannt, der Gedanke. Das ist Meinungsfreiheit von unten. Ja, da sitzt einer vorne, der sagt, was wir denken sollen, aber fällt uns gar nicht ein. Wir schreiben es bloß auf, wir lernen es bloß auswendig, aber glauben, du musst deswegen noch lange nennen.
Kurz einmal, ja. Vielleicht war es früher so schön ideal, aber ich glaube, heute ist es so, dass, was ich meine, so diese Meinungsfreiheit der Studierenden beschnitten wird, ist doch eher darin, dass sich ihnen eben kein Raum mehr bietet, diese eigene Meinung zu formulieren, damit zu streiten. Also dieses, ich sage halt, das, wenn ich anscheinend brauche, was anderes, was der Wort will, aber insgeheim wissen wir ganz genau, wir lassen uns nicht indoktrinieren, das setzt doch voraus, dass man erst diese Position entwickelt hat, dass man erst überhaupt andere zu andere Diskussionen führen kann. Und das war vielleicht vor 30 Jahren noch eher möglich, oder ich weiß nicht, vielleicht hart. Also heute gibt es, glaube ich, diese Art Gegenöffentlichkeit nicht mehr so stark zu studieren.
Ja, jetzt haben wir uns aber ziemlich missverstanden. Weil ich habe nämlich eigentlich das mit, die Studenten wollen sich nicht indoktrinieren lassen, für eine ganz ekelhafte Tour von ihnen ausgeben wollen. Und du hast es aufgegriffen als, so idyllische Zustände gibt es halt heute nicht mehr.
Wenn ich nicht diese Selbstbezeugung mich nicht indoktrinieren lassen, sondern die Realisierung davon, dass man sich nicht indoktrinieren lässt.
Aber dass man daneben wirklich noch was Handfestes anderes hat, das gab es früher auch. Oder nicht in großem Maße jedenfalls. Es war gerade der Glaube daran, dass man sagt, man muss es ja nicht glauben, man lässt sich nicht indoktrinieren, man lernt ja nur auswendig. Und wenn es dann angegriffen wird, merkt man plötzlich, der Student hat es früher genauso verteidigt, als er es dann eigentlich hat.
Worauf ich mir angespielt habe, vielleicht gab es Ende der 60er Jahre einige Projekte an den Universitäten, die britische Universität, wo man diese handfesten anderen Argumente gegenseitig prüfen konnte. Das meine ich bis heute in genügend Maße voran. Also da sehe ich schon klein.
Gehen wir nochmal diese Dinger durch. Du hast sicher recht, dass das heute nicht mehr gibt. Eine Entschuldigung mit, die armen Studenten haben aber keine Gelegenheit, sich andere Gedanken anzuhören oder andere Gedanken zu prüfen. Entschuldigung würde ich nie draus werden lassen. Das selber Denken kann einem keiner verbieten. Wenn jemand meint, er will was wissen, kein Hindernis der Welt bremst ihn dabei. Das geht nicht und das tut auch nicht, das bremst auch niemand. Wenn Sie natürlich in Ihrer ganz großen Mehrheit und vielleicht alle einfach sich sauwohl fühlen und außer ein paar ausländerfeindliche oder ein paar elitäre Gedanken keine wichtig finden, dann tun Sie das eben. Aber dann dürfen wir nicht sagen, weil Sie nicht anders können oder weil Ihnen kein Angebot gemacht wird. Kein Grund, die zu entschuldigen. Sich selber nicht und die anderen nicht. Wenn man was anders wissen will, muss man sich halt darum kümmern, wo es gibt. Einfach, genauso einfach. Nur so geht's.
Ja, aber ich denke, dass es immer eingeschränkt mit der Anteil für die Verbreitung von Meinungen,
die das ist erstmal die große Prüfung. Das andere sind eine totale Ausnahme. Die Minderheiten, die halt sagen, ja, sie sind dann Soziologen oder was, aber haben auch noch irgendwann mal in einer linken Organisation was gemacht. Na, die werden dann wirklich auch noch auf die Verfassungstreue untersucht. Manche werden dann nichts, andere müssen dann schwören, dass sie nie wieder was Falsches wollen und so zu. Weil das ist, insofern ist da auch klar, da verlangt der Staat eine bestimmte Haltung und nicht bloß hat die Zurücknahme des eigenen Gedankens zur Meinung überhaupt. Da verlangt er eine bestimmte Meinung. Weil ich will ja wenigstens sagen, das ist doch die Seite der Freiheitseinschränkung, die fällt uns schnell ein. Verbreiten. Die Freiheit selber ist der Fehler und nicht sie ist ziemlich eingeengt. Man muss den Spieß dann wieder umdrehen und sagen, wegen der Freiheit braucht man ja Einengung. Ja, weil der Geist das Verhältnis haben soll, dass er nämlich Interpretation der Welt ist, ein Reim, den man sich auf die Dinge macht. Und nicht, ich weiß, wie die Dinge sind und deswegen ist mein Gedanke die Grundlage des Handelns. Das wird gar nicht gewollt, das Verhältnis. Das ist eigentlich verboten, dieses. Deswegen werden alle ausgeschlossen, die Gedanken haben, die dem Inhalt nach auch auf eine umstürzende Praxis bringen. Jetzt nochmal zurück, weil das mit der Indoktrination nicht gut verstanden worden ist. Ich möchte nochmal den Hauptgedanken sagen, auf den es mal angekommen ist. Ich wollte sagen, so führen sich Studenten als Geistesfreiheitshänger auf. Sie setzen sich in eine Vorlesung, prüfen nicht die Wahrheit, lehnen den Gedanken weder als falsch ab, noch akzeptieren sie ihn als richtig und machen ihn sich zu eigen. Sondern sie nehmen den Standpunkt ein, das ist Stoff, den lerne ich, aber Glauben brauche ich deswegen noch lange nicht. Dieses sich nicht indoktrinieren lassen, das ist eine Differenz zu dem, was der Prof vorgibt. Vorgeben, wo man gar keine hat. Und deswegen gilt dann das, was er drauf gesagt hat. Dieselben Leute, die sagen, sie lassen sich doch nicht indoktrinieren, was die Profs sagen, glauben sie noch lang nicht. Wenn du sie mal nach der Vorlesung erwischt und mit ihnen 5 Minuten redest, was glauben sie denn, was haben sie denn im Kopf? Nichts anderes, als was ich bei den Profs gelernt habe. Sogar in der Schule schon. Wenn du sagst, das ist aber meine Meinung, dann lachen nicht alle und sagen, das soll jetzt wohl auch ein Argument sein. Sondern dann genießt er einen gewissen Respekt damit. Ja, und wenn man lernt, dass man mit sowas durchkommt und dass das ist, worauf man plädieren muss, dann plädiert man halt da drauf. Aber insgesamt ist die Tendenz des Arguments von dir ist, ja, aber vielleicht sitzt das tief in den Leuten drin, vielleicht hat man das von Kindesbeinen an gelernt oder so. Ist okay. Wird man schon auch gelernt haben. Das, worauf es hinauslaufen soll, das lernt man halt irgendwann. Es ist immer bloß, du sagst es und kaumst und einfallen tut es da eigentlich, wie unter dem Gesichtspunkt, man soll die Leute nicht so beschimpfen, die können auch nichts dafür. Und in dem Fall würde ich sagen, wie meistens, was kann man dagegen tun? Selber den Streit führen. Wenn die anderen dann sagen, das wollen sie nicht wissen, weil sie sind schon zufrieden, dass sie eine Meinung haben, es war schwer genug, sich eine zuzulegen. Ja, bitte, wenn es so ist, dann musst du sagen, bei dem Menschen habe ich mein Pulver verschossen. Ansonsten halt selber den Streit führen. Da stößt man schon auf welche, denen einmal der Gedanke kommt, vielleicht ist es schöner, man hat eine gute Meinung als bloß eine eigene. Also das war jetzt dieses Geistesfreiheit von unten, das ist dieses sich nicht indoktrinieren lassen. Wunder, wie wachsam sein, dass man indoktriniert werden soll. Aber gar nichts anders denken, als was die einen indoktrinieren sollen, selber meinen. Kennt ihr das in der Oberschule, so kriegen die Leute gelernt, lasst euch bloß vor der Werbung nicht beeinflussen. ganz genau so ein Gedanke. So, jetzt möchte ich noch einen richtigen Schluss draufsetzen. Wenn in einem Land Meinungsfreiheit herrscht, Meinungsfreiheit verordnet wird, wenn die ganze Wissenschaft, die doch alle sagen, sie wollen die Gesetze und Wirkungszusammenhänge herausfinden, die gelten in Gesellschaft, in Staat. Die Funktionsweisen der Sprache erforschen und so weiter. Alle sagen doch im Ansatz dessen, was sie treiben wollen. Sagen sie doch nicht, sie wollen sich was zusammenspinnen und es ist ihnen schon genug. Alle sagen sie doch, ja, es geht darum, die Objektivität ihres Gegenstands zu erfassen. Was er halt für einer ist. Was für Gesetze bei ihm wirken und so zu. Das ist der Auftakt. Und der Abschluss ist, ich mache den Gegenstand nach irgendeinem Erkenntnisinteresse, das ich halt jetzt mal habe, nach irgendeiner Methode, die ich jetzt halt mal gewählt habe, mir zurecht, sodass er sich mir als sinnvoller ergibt. Sodass ich ihn verstehen kann. So gibt es ja in der Wissenschaftstheorie richtige Geschichten, nicht erklären, sondern verstehen in der Geisteswissenschaft und so weiter. Hat immer das Moment, mich so nahe denken, dass ich ihn billigen kann. Denken ist Anpassung an die Wirklichkeit, die es gibt. Und nicht Erkennen der Wirklichkeit, sodass ich dann über sie sagen kann, ob sie mir schmeckt oder nicht. Und es steckt alles in dem, ihr dürft denken, was ihr wollt, aber ihr müsst dann auch zugeben, dass es eine bloße Meinung, ein bloßer subjektiver Reim ist und nicht die Sache selbst. Das gibt noch ein neues Bild auf die Gewaltverhältnisse, die dabei zugrunde liegen, was vorhin der Andi gesagt hat. Nämlich, wenn der Gedanke bestimmt ist als, der hat einen Wert, aber bloß für den, der ihn hat. Nicht in Bezug auf die Welt, nicht in Bezug auf die Wirklichkeit ist der Gedanke gültig, sondern gültig ist er für den, der ein Bedürfnis nach ihm empfindet. Jemand, der einen Sinn daraus gewinnt, für den ist der Gedanke gut, nicht für die Welt nicht. Das drückt eins aus, nämlich die Entscheidungen, wie die Welt zu laufen hat, die laufen nicht über Gedanken. Wenn die Gedanken nichts anderes sind als subjektive Zurechtlegungen, damit man das halt irgendwie sinnvoll findet oder damit man sich orientieren kann, ist auch so ein schöner Zweck der Wissenschaft. Damit sich der Mensch in einer komplexen Welt orientieren kann. Wenn das der Zweck des Denkens ist, dann ist es, und wie die Welt funktioniert, das ist gegenüber allen einzelnen Meinungen exterritorial. Das ist ein Hinweis darauf, dass die Welt als einerseits Zwangsverhältnis politischer Art, andererseits als unbeherrschte Sachzwänge eines gesellschaftlichen Zusammenhangs, den die Mitglieder nicht unter Kontrolle haben, dass die Wirklichkeit sich eben nach solchen Sachzwängen abwickelt und nicht nach, wie denken wir es uns aus, wie machen wir es also. Differierende Meinungen gibt es doch auch in der jetzt für uns als Positivbeispiel hingesetzten Naturwissenschaft. Machen wir einen nächsten Schritt. Okay, Das ist dann aber die Front der Forschung. Das halten alle von denen, die es betrifft, für, hier ist das Wissen noch nicht fertig. Die berühmte Wellen- und Korpuskeltheorie des Lichts. Ja, man ist sich nicht mal so gesehen, mal so gesehen, es gibt Experimente, die und so weiter, kennt er oder nicht, ist alles gut. Jedenfalls, das halten alle Beteiligten für eine unfertige Theorie. In der Geisteswissenschaft gibt es das ganz selten noch, und da müsst ihr eigentlich in Lehrbücher zurück, die vor den Methodenstreit gehen. Und da müsst ihr Lehrbücher nehmen, die aus dem Jahr 60 bis 65 sind. Dort gibt es noch Autoren, und wir haben sie auch mal gesammelt irgendwann, die sagen, während man in der Naturwissenschaft Wunder fortschreitet, hier haben wir in der Geisteswissenschaft und Gesellschafts- und Kulturwissenschaften noch kein gesichertes Wissen. Gibt es solche Dinge. Es sind eher alte Bücher. Neuere Bücher gehen ganz anders. Die sagen, ja, die Vielfalt der Meinungen in unserem Fach muss kein Verlust sein, kann eine Bereicherung sein, wenn man sie so und so auffasst. Es gibt viele Aspekte der Sache, nämlich so viel, wie es Profs gibt, die sich verschiedene Theorien dafür ausgedacht haben. Und so weiter und so weiter. Also jedenfalls, die ganzen Fächer räumen richtiggehend ein, dass sie den Widerspruch nicht mehr als Dokument ihres Fehlers merken, sondern dass sie das als das gerade zu unserem Feld dazu auffassen. Eben, Postmoderne ist ja richtige.
Ja, das heißt, sogar wenn verschiedene Theorien im Bereich begegnen, gegenseitige sagen, dass das wird als Vorteil.
Ja, es wäre eine Riesenbereicherung, noch mehr Ideen, als ob ein Zuwachs an Ideen sowas, also wie ein Zuwachs an Wissen wäre. Ja, die haben sich selber hingearbeitet. Vom Ausgangspunkt, irgendwie stimmt doch mit uns was nicht, wenn wir uns ewig nicht einig werden, was die richtige Theorie ist. Zu, nächster Schritt, man müsste wissenschaftliche Standards ausmachen, die erfüllt sein müssen. Die ganze Ecke Methodendiskussion. Ein Jahrzehnt lang, kein Mensch kümmert sich mehr darum, was ist eine Steuergesetzgebung, sondern alle, wie muss man Theorien machen, wie müsste man es in Theorien hindrehen, damit es wissenschaftliche Standards erfüllt. Dann merken Sie, dass dann auf der Ebene der wissenschaftlichen Standards dieselbe Vielfalt entsteht, die Sie vorher auf der Ebene der Theorien hatten. Und am Schluss kommt da ein Philosoph, wie zum Beispiel der Paul Feierabend, der sagt, na dann ziehen wir doch mal den Schluss aus der Methodendebatte. Anything goes. Ja, das ist dann so der Erste, der dann den Einleitung in die Postmoderne von der Hocker-Seite her gemacht hat. Gut, einig sind wir uns darüber, oder festzuhalten ist, das soll jetzt bloß heißen, da können wir selber in ein weites Feld einsteigen, wie verfickt da gedacht wird, wie verdreht es alles ist. Es ist selber wert, dass man da sich das alles mal klar macht, aber jedenfalls für das Bedürfnis hier, die Erinnerung an Freiheit. Im Fall der Wissenschaftsfreiheit und Gedankenfreiheit besteht Freiheit darin, dass sich das Denken von der Objektivität trennt. Dass dem Denken nicht mehr abverlangt, aber auch nicht mehr erlaubt ist, über die Wirklichkeit das Gültige zu wissen. Und das kennt jeder als das der Dogmatismusvorwurf, der Terrorismusvorwurf und so weiter. Das hat aber mit Dogmatismus und Terrorismus nichts zu tun. Es ist ja nur der Streit um, habe ich recht oder nicht? Und jeder, der sagt, ich sehe es so, wie siehst denn du, ist doch schon am Sprung zu sagen, ich will doch mit meiner Meinung ein bisschen mehr meinen, als dass bloß ich mir das ausgedacht habe. Jede Debatte, immer wenn einer sagt, das glaube ich aber nicht, dann denkt er auch an bei seinem und des fremden Gedanken daran, dass der Gedanke mehr sein will, als eine subjektive Spinnerei. Wenn Sie dann aber sagen, das ist aber meine Meinung, dann distanzieren Sie sich wieder von dem, was Sie damals gespürt haben, einen Augenblick lang. Und eigentlich ist es, das ist aber meine Meinung, das ist immer Schluss der Debatte. Sonst braucht immer wenn einer sagt, das ist meine Meinung, dann braucht man nicht mehr diskutieren. Dann kann man sagen, ja gut, behalte sie. Der will ja eh bloß sagen, er will sie behalten. Sobald einer an den Inhalt denkt, denkt er auch schon dran, dass was er denkt, mehr ist als eine bloße, blöde Idee. Und genau dieses Mehr, das jeder im Blut hat, wenn er streitet, jeder Knallkopf, der sich drum streitet, ob 1960 in Rom Armin Harry oder wer anders die 100 Meter Lauf gewonnen hat, meint, es gäbe eben schon das, ob Armin Harry oder sonst wer den gewonnen hat. Ist doch klar, dann streitet er sich mit dem anderen im Wirtshaus, nein, du hast nicht recht, du hast keine Ahnung und so weiter. Und alles ist, jeder geht davon aus, dass sein Gedanke mehr ist als eine Spinnerei. Und genau dieses Mehr ist politisch verboten, wenn Meinungsfreiheit garantiert ist. Denken dürft ihr schon, dass es mehr sein soll. Aber du dürft es gegen niemanden beanspruchen. Und du dürft niemanden anders sagen, er hätte kein Recht auf seinen falschen Gedanken, weil deiner besser wäre. Er braucht es nicht.
Der Staat darf es nicht sagen, aber sonst, wenn Sie die Meinung, der Meinungsfreiheit, zu dem Staat die Option, seine Meinung falsch zu äußern, nicht irgendwie die Gesellschaft.
Du schließt dich jetzt an, was ich gesagt habe, und ich verstehe den Anschluss nicht. Kein privater, übrigens, du hast an der Stelle schon deine Ausdrucksweise, ist in einer Hinsicht selber schon bedenklich, das mit dem Verbieten. Meinungsfreiheit heißt, soweit kann man es noch mitmachen. Meinungsfreiheit heißt, dass keiner am anderen seine Meinung verbieten darf. Ja? Sagst du, bloß der Staat darf das nicht den Bürgern, das stimmt aber nicht. Auch die Bürger dürfen es untereinander nicht. Kannst du jetzt vor Gericht gehen und sagen, der hat mich nicht gelassen. Dann fragt das Gericht, worauf hast du da ein Recht gehabt, was in deiner Wohnung, was auf einem öffentlichen Marktplatz und so weiter. Oder verehrungswürdige Meinungen, die Religion darf man nicht lächerlich machen. Darf man nicht sagen, Gott, so ein Quatsch oder so, sondern muss man sagen, ich glaube es zwar nicht, aber. So, also müssen schon die Privaten auch. Jetzt aber der Gedanke verbieten. Keiner darf dem anderen seine Meinung verbieten. Die Fassung ist eigentlich die Fassung des Staats selber. Denn was anders als Gewalt im Verhältnis zu Gedanken, können die sich sowieso nicht vorstellen. Verstehst du, was ich meine? Wenn ich in einen Streit eintrete und dann kommt der Gegner, das Gegenüber und sagt, du willst mir wohl meine Meinung verbieten. Was ist denn dann eigentlich los? Eigentlich müsste ich sagen, nee, das will ich nicht. Ich will sagen, leg da bessere zu. Das ist verbieten, das ist genau die Weise, wie es der Staat selber auffasst. Der Staat darf nicht, das ist korrekt, der Staat darf nicht, wie früher der Papst, Meinungen verordnen und Meinungen verbieten. Und Bürger untereinander dürfen es auch nicht. Aber was anders als verbieten, nämlich Meinungen bestrafen. Haben die überhaupt nicht im Kopf? Insofern ist unser Zeug eigentlich wieder auch wieder exterritorial dazu. Also man will doch niemandem seine Meinung wegnehmen, verbieten. Man möchte doch, lass sie fallen, sie ist nichts. Du stellst dich besser, wenn du dir die andere zulegst. Ist doch nie die Idee, die verbiete ich dir.
Aber der Gedanke schließt natürlich nicht ein, dass der Staat durchaus die Meinungsfreiheit oder eine Meinungsfreiheit in dem Sinne verbietet, dass sie die Tätigkeit verbietet. Also wenn einer eben mit bestimmten Meinungen öffentlich wird und eben überzeugen will, sagen wir mal so, dann gibt es keine Probleme, irgendwelche Argumente zu führen, warum das doch verboten werden muss. Und dann gibt es, ich weiß nicht, ob es dann, ob man dann nicht andersrum rangehen muss und vielleicht doch eine, sagen wir mal, unter dem Banner Meinungsfreiheit etwas einklagen sollte. Wenn man, sagen wir mal, jetzt vom Rechtlichen her denkt, einfach an Dinge, die im Grundgesetz stehen. Ich meine, das sind die Verhältnisse so und da begibt man sich vielleicht dann auch in eine Falle, aber wenn man das nicht macht, dann wird dann die Tätigkeit auch verboten. Wenn man nicht sagt, wenn du aber jetzt ein neues Gesetz zum großen Lausch schwer angriff machst, dann verbietest du mir diesen Meinungswechsel.
Das kann ich mal gegenstellen, sei Sprache, sei Staat, sei Sprache.
Ja, jetzt müssen wir. Es sind zwei Gedanken im Spiel. Der eine Gedanke ist ja von dir gekommen. Du hast jetzt die Kritik der Meinungsfreiheit irgendwie registriert, aber sagst du, damit sind wir doch noch nicht fertig. Es könnte auch passieren, dass der Staat bestimmte Meinungen verbietet und wäre es dann nicht richtig und vielleicht politisch oder politisch-taktisch sinnvoll, wenn man sich auf die Meinungsfreiheit beruft und sagt, er soll sich gefälligst gewähren, wenn er sie sich schon in die Verfassung reinschreibt. So etwa der Gedanke, ja? Und das Zweite war, der Übergang vom formellen Toleranzgebot zum Inhalt, der geht vorwärts und rückwärts, den mache ich gleich nochmal vor. Deine Bezugnahme drauf. Vorher jetzt aber erst nochmal den Gedanken, Meinungsfreiheit hast du jetzt gesagt, gut, es ist eine schlechte Sache, verstanden, aber vielleicht sollte man sich doch manchmal darauf berufen, weil manchmal verbietet der Staat eine politische Richtung, die man selber gern hätte, oder Gedanken oder Argumente, und dann soll man doch, warum soll man dann nicht sagen Meinungsfreiheit? Erstmal sortieren, auseinandersortieren. Wenn man wirklich vor Gericht gezerrt wird mit irgendwas, dann muss man sich rausreden mit Argumenten, die vor Gericht gelten, oder man muss darauf verzichten. Wenn ein Mensch sich rauszureden versucht, ein Linker, sich rauszureden versucht mit Meinungsfreiheit oder sowas, sich einen Rechtsanwalt nimmt, der das kann und so, kein Vorwurf, nichts, aber das hat nichts mit Politik zu tun. Das meinst du nicht, eben. Das andere ist was völlig anderes. Das andere ist dann auf einmal selber sagen, ich und meine Kritiken und meine Gedanken sind doch von der Meinungsfreiheit gedeckt und der Staat gibt es bloß nicht zu. Der Staat weicht von seinen eigenen Prinzipien ab. Das ist grundverkehrt. Da streichst nämlich wirklich die Kritik von der Meinungsfreiheit, die du erst mitmachst, hinterher wieder durch. Weißt du, das ist ein großer Unterschied, wenn ich das vor Gericht sage, weil ich mir da irgendwas sagen muss. Bitte. Aber wenn ich als politische Richtung oder Partei oder bloß Standpunkt der Marxisten, wenn ich hinterher sage, Meinungsfreiheit wäre doch ein Lebenselixier für mich, also streiche ich doch alles durch. Ich wollte doch gerade sagen, Meinungsfreiheit ist tödlich für uns allen.
Ich habe es eingeschätzt. Das ja. Ist ein politischen Kampf, oder wie man es nennen will, sich einfach darauf zu berufen, wie du gesagt hast, der Staat hält sich nicht an seine eigenen Spielregeln.
Ja, das sage ich, das ist aber irrig, der hält sich dran. Ja, ich verstehe schon, dass du auf die taktische kommst, aber die taktische ist ja inhaltliche und deswegen ist das sehr gefährlich, wenn man sagt, man beruft sich auf die Titel, auf die Gesetze, auf die Rechte, die der Staat erteilt, den Staat, von denen man sagt, die Rechte sind was Schlechtes. Das war jetzt die erste Hälfte der Debatte. Und da beruft man sich drauf und macht sich selber zum Zeugen dafür, dass sie was Gutes sind. Nochmal,
wenn man ja. Gleichzeitig die erste Hälfte der Debatte erwähnt, das gleichzeitig darbietet.
Also nach dem Muster, Meinungsfreiheit ist scheiße und ist ein Riesen, Verpflichtung aller Beteiligten, dass sie ihren eigenen Gedanken höchstens als Sinnstiftung für sich, aber nicht als Wahrheit über die Welt akzeptieren. Aber jetzt hätte ich sie gern mal, gerade mal.
Ihr sagt, Meinungsfreiheit, ich sage, das ist was ganz anderes, oder das, das ist zu kritisieren. Man beruft sich nicht dann auch auf das Recht, ja, ich möchte auch Meinungsfreiheit haben, du sollst eine Meinung lassen, sondern man geht einfach, sagen wir, in dem Sinne den Gegner von einer anderen Seite an.
Ja.
Halt, wenn man gleichzeitig
halt von der, dass man sagt, halt von der Seite, dass man sagt, du hältst die Versprechungen nicht ein, die du gibst.
Zu zeigen, das ist ja völlig lächerlich. Das ist ja völlig, du fühlst die Leute völlig in die Irre.
Alles, das darf man nicht machen. Stimmt nicht, ja?
Der Staat will uns seine Versprechen und Ziele und allgemein ist die Auflösung zu den Meinung ist die Garantie der Meinungsfreiheit. Und einfach gesagt, ich weiß, jeder, der eine Auflösung vertritt, muss gleichzeitig zum Kontroll gehen, muss es nur seine gewahre Ansicht wissen. Dabei ist die Kanten auch als Meinung, geschöpfte Ansicht zu respektieren. Wenn wir Leute, die sie hier stehen, mit dieser Staat, dann braucht er von ihm halt gar nicht die identifizieren. Röscher und Tonfall, die fallen da los. Wollen dieses nicht mitmachen, solche? Die Relativierung der eigenen Ansicht. Und da ist er sehr, das ist am Ende, wenn er das sagt, der Wohl ist. Die fallen nicht in den Sitzen der Meinung, weil sie verletzen die Meinung.
Das heißt, man sollte eher sozusagen eine Aufklärung führen, für was wird hier behauptet, Meinungsfreiheit.
Ja.
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 Die als Anspruch ausbildet. Und insofern sehen wir
Das sind halt Sektoren der Gesellschaft, wo die Leute gleich als Staatsfunktionäre auftreten. Da wird verlangt, dass sie erstmal in ihrem Amt und sogar außerhalb von ihrem Amt die Rolle des Staatsfunktionärs auch ausfüllen. Also verstehst du, Polizei, Militär, Lehrer, Rundfunk waren deine Beispiele, trifft ja gut. Ja, bei denen ist nicht bloß verlangt, dass sie sich an den Formalismus der Meinung halten, also mit, dass sie andere respektieren, sondern da ist auch verlangt, dass sie aktiv fürs Grundgesetz eintreten, wie es dann immer heißt. Also, dass sie für diesen Staat auch richtig sind. Gut. Da ist es also ausdrücklich, da hast du auch recht, an der Stelle ist ausdrücklich wir wollen auch lauter Überzeugungstäter, sagt der Staat. So, aber auf die Gesellschaft als solche, auf die anderen, auf die, die nicht gleich im Staatsdienst sind, da ist das erstmal nicht so. Aber was das Interessante an der Geschichte war, das möchte ich jetzt nochmal herausheben. Es war aber schon gefallen. Das ist der Übergang vom Formalismus der Meinung zum Inhalt. Vorwärts und rückwärts. Der Formalismus der Meinung heißt bloß, der Gedanke, den ich habe, ist bloß meine Meinung. Ja, haben wir vorhin viele Varianten davon ausgedrückt. Ist bloß meiner und du hast natürlich keinen. Jeder, der den Formalismus verweigert und sagt, na, du hast nicht recht, deswegen und deswegen nämlich. Jedem, der sowas so auftritt, hört man nicht bloß die Verletzung der Meinungsfreiheit, sondern die Kritik der Verhältnisse an. Wer so auftritt, ist nicht bloß ein Rüpel, der die Höflichkeit vermissen lässt, sondern jeder hört sofort raus, das ist ein Feind, der will was anders. Umkehrung geht genauso. Du kannst mit den größten Floskeln der Meinungsfreiheit, also in ich würde denken oder wenn ich gefragt würde, würde ich sagen, dass die Kapitalisten enteignet können. Du kannst es auch so verknüpfen, du kannst also die Floskeln der Meinungsfreiheit, den Respekt und so weiter, kannst du alles abliefern. Aber der Inhalt wird ja als Angriff auf die Toleranz erkannt. Und zwar auf die Toleranz von gegensätzlichen Interessen erkannt. Zu dem die Meinungsfreiheit dich doch verpflichtet. Also ist er jetzt wieder nach der Seite hin, die formelle Verbeugung vor den Höflichkeiten der Meinungsfreiheit hilft dir überhaupt nichts, wenn der Inhalt deiner Meinung die Verweigerung dieser Toleranz gegenüber feindlichen Interessen ist. Dann wird erkannt, dass es eine bloße Verstellung ist, und dann kommt raus, ja, das sind ja Feinde der Freiheit. Keine Freiheit für die Feinde der Freiheit. Die Freiheit und nicht irgendwas anders, die Freiheit braucht es, dass solche nicht zum Zuge kommen dürfen. Und das sind jetzt die Vorwärts- und Rückwärtsbeweise dafür, dass der Staat schon sein Prinzip der Meinungsfreiheit treu bleibt und es nicht verrät. Das Prinzip selber hat ja den Inhalt, die Gedanken zu bloßen subjektiven Orientierungen herunterzustufen. Und damit die Wirklichkeit, die gesellschaftlichen Verhältnisse einer endgültigen Beurteilung durch den Gedanken zu entziehen. Keiner darf behaupten, er wisse endgültig, worum es in diesem Laden geht. Ja, der ist nämlich auch jemand, wer so auftritt, der ist auch dafür gut, dass er sagt, ja, dann weiß ich auch, was ich zu tun habe. Die andere Hälfte, das wollen Sie ja gerade. Tausend Wege, sich die Verhältnisse als problematisch, aber doch irgendwie sinnvoll zurechtzulegen. Tausend Wege, ein Interesse dran zu finden und dann dran zu leiden, dass man zum Zug kommt. Also tausend Wege, sich die Objektivität anzueignen oder sich der Objektivität anzupassen, da ist die Meinungsfreiheit doch eine Produktivkraft. Versteht ihr nach dem Muster, ja, wer nicht glaubt, was der Papst sagt, soll sich halt selber was ausdenken, was er glaubt, damit er mit der Welt zurechtkommt. Da gibt es viel Angebote. Du kannst ein christliches Angebot wahrnehmen, du kannst ein philosophisches wahrnehmen, du kannst ein psychologisches wahrnehmen. Jede Menge Angebote, ja, dich der Welt anzupassen und dir einen Reim auf die Welt zu machen. Also Meinungsfreiheit, da ist es nicht leider, dass es so viele Meinungen gibt, sondern das ist ja auch ein Angebot, das ist eine Produktivkraft der Kapitalist der Bildung falschen Bewusstseins.
Das ist ja Meinungsfreiheit. Meinung ist erst einmal pure Dummheit. Du merkst an den Rechten, das greift dann niemand an. Ja, da kann ich sagen, ich habe keine Zigarette mehr, weil die Zigarette rauchen. Ja, die Ausländer nehmen die Arbeit weg, sagen die Rechten, deswegen wird es umgebracht, oder den Motors gibt es nicht, die Arbeitsplätze schaffen. Also, lass mich mal kurz sagen. Ich will es wirklich mal sagen. Du, das mit den Rechten machen die wirklich jetzt. Lass mich jetzt mal kurz sagen. Meinungsfreiheit als Ja zur Staatsgewalt. Erstens, Meinung darf alles auch Dummheit sein. Zweitens, nur bestimmte Meinungen sind erlaubt, nicht Meinungsfreiheit jede. Zum Beispiel, wo Hessbilder hochgehalten werden, ist nicht verboten.
Drittens, das ist ein lustiger Punkt.
Greift die, das Volk selber zu Gewalt, in dem Fall zum Beispiel noch die Autonomen und so, und klopft die Rechten. Nimmt das im vierten Schritt der Staat zum Auftrag und sagt, jetzt müssen wir gegen die Rechten vorgehen. Da ist nämlich Meinungsfreiheit als wirklich als Ja zur Staatsgewalt, und zwar Meinung als Dummheit pur, setzen wir uns doch nicht auseinander. Wenn ihr sagt, Ausländer zerstören das deutsche Land, ist doch wurscht, ob das richtig oder falsch ist, sowohl für die Rechten wie für die Widerleger. Wir schlagen halt zu, erstens das Volk, zweitens nimmt es der Staat als Staatsauftrag ab heute. Ne? Wir haben es vor, gegen die rechte Rache und so vorzugehen.
Thank you.
das sind jetzt andere Fälle. Also das Letzte ist völlig klar, was du sagst. Wenn die Regierung regiert, dann schafft sie Verhältnisse, dann schafft sie Rechtslagen und so zu. Das hat nichts mit Meinung zu tun, absolut nichts. Da dreht sich der Spieß eher um. Da ist es eine riesige, unverschämte Heuchelei, wenn dann einer wie der Bundespräsident sagt, der Weizsäcker hat es mal gesagt vor Jahren, keiner darf behaupten, er wisse, wie es richtig ist. Auch wir nicht, die wir das Regierungsamt haben. Das ist lustig, das ist schön bescheiden. Er sagt, wir machen es halt. Behaupten, dass das einzig Richtige ist, das dürfen auch wir nicht. Aber machen tun es natürlich wir. So, also die Verhältnisse, die geschaffen werden durch Gesetze, durch Verordnungen und so weiter, ja, die sind kein Fall von Meinung, das ist völlig klar. Also insofern, da herrscht da keine Toleranz. Da wird von allen Leuten verlangt, dass sie diese Lage, die neue geschaffene Rechtslage, respektieren und gehorchen. Da dürfen sie dann meinen, was sie wollen, aber gehorchen müssen sie. Das andere, was du erzählt hast, geht auf was anderes. Das geht nämlich drauf, deine Erlebnisse im Betrieb und Ausbildung und Bundeswehr sagen dir, sowas wie diese Leck mich am Arsch Toleranz, mein ruhig, aber es ist ja eh wurscht, hast du überhaupt nicht erlebt. Du hast erlebt, dass kaum sagst du was Abweichendes, dir die volle Feindschaft entgegenschlägt. Ja, da wird dafür gesorgt, sagst du, dass der sein Maul nicht nochmal aufreißt. Kann sein. Ja, jetzt Steine in den Weg gelegt. Also, glaube ich ja alles. Auf der einen Seite, dort, wo so verfahren wird, wird auf das Grundprinzip, du sollst dir freiwillig einen Reim auf den Scheiß machen, das Meinungsfreiheitsprinzip tatsächlich erstmal kein Wert gelegt. Da erinnern die Mächtigen an ihre Macht und sagen halt's Maul. Also in der Bundeswehr. Da sagen die wirklich, wenn du hier was Freches, was Störendes, was Wehrkraftzersetzendes sagst, dann wirst du eingesperrt. Also insofern ist das, da ist ganz klar, da geht es nicht, das sind nicht die Verhältnisse, die Meinungsfreiheit abdeckt, steht ja sogar im Gesetz. Meinungsfreiheit gilt hier nicht, sonst überall hier nicht. Im Betrieb hat es was Ähnliches, da sagen wir auf einmal die Chefs, aber wahrscheinlich viel mehr die Betriebsratsvorsitzenden. Du zerstörst hier den Konsens der Belegschaft, du zerstörst hier die gewerkschaftliche Arbeit. Dich lassen wir nicht zum Zuge kommen. Sagen die auch nicht, naja, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung, sondern da sagen sie, wir sind hier die gültige Meinung und du hast nichts zu melden. Ganz formell ist das kein Verstoß gegen die Meinungsfreiheit. Ja, die verbieten da die Meinung ja nicht, die du hast. Die verbieten dann noch nicht mal, dass du sie sagst. Die sagen bloß, dann musst du aber Preise bezahlen, wenn du das öfter machst. Weil sie ja Gewalt, sie haben ja Gewalt, sie kommen doch nicht mit der Gewalt des Staats, sie kommen doch mit ihrer Gewalt als Gewerkschaft, als Solidarverband in dem Betrieb und drohen dir, dass du kaltgestellt wirst, wenn du es Maul nicht hältst. Das ist neutral wie ein Staat. Der Staat sagt, wenn du damit kommst, wenn du mit diesem Ding kommst und sagst, jetzt gehst vor Gericht, die müssen dich das sagen lassen, kriegst klar du Recht. Aber hinterher fliegst du aus dem Betrieb raus.
Ja, ich würde sagen, jedes Erlebnis machen, dass Meinung und Unrat, also Meinungsfreiheit erlaubt, dass jede Meinung sagt. Und dann kommt die praktische Gewalt. Weil ist nicht Meinung nur Setzung. Das meine ich von jedem Mal. Du kannst irgendwas hinsetzen, direkt machen, dass die sagen, Ausländer, ich kann arbeiten. Und wenn ich sage, ich kann Zigarette, weil ich immer Zigarette rauche, weil ich immer Zigarette rauche. Du kannst jede Dummheit als Meinung sagen. Deswegen ist auch dein Gesetz, das hat schon was mit Meinung zu tun. Meinung ist ja ideologisch Setzung. In der Form eines inhaltlichen Satzes kommt eine Setzung als Meinung und es ist diese Meinung da haben. Deswegen kann Herr Richter sagen, wir müssen halt die Ausländer verbrennen. Dann haben wir wieder andere Meinung.
Und das ist jetzt Ersetzung.
Ach,
jetzt hast du auch einen Schlüssel erobert, indem du sagst, Meinung ist Setzung. Ist aber nichts.
Ja, ist es Verwandlung, wenn ihr sagt, ihr habt da Arbeit bei der Ausländer im Ausländer.
Wenn du das so redest, ist alles Setzung.
Ist es keine Meinung?
Na klar ist eine Meinung.
Das ist doch eine Setzung. Deswegen könnte ich auch einfach zuschlagen, deswegen ist Meinungsfreiheit von Seiten der Rechten auch zuschlagen und von Seiten der autonomen Gegenstaaten, weil es findet sich kein Argument, schau doch mal die ganzen Antifa-Punkte da an, da findet sich kein inhaltliches Argument gegen die Rechten. Die schreiben immer nur verbieten, widerhalten, sonst was, zusammenschlagen. Ne? Und jetzt kommt der Staat und sagt, ich bin auch mal gehörig zum Islam, das kommt der Staat an. Aber ich bin der Meinung selber ist doch schon, dass es nicht ein inhaltlicher Satz ist, sondern eine ganz willkürliche Setzung und das ist anerkannte Meinung. Ich gehe Arbeit bei Ausländer im Ausländer ein. Das ist eine anerkannte Meinung, das ist natürlich ein Quatsch, wenn ich sage, ich kann Zigarette, weil ich will Zigarette rauchen.
Nein, du bist auf einem ganz anderen Trip. Du bist immer auf dem Gedanken, der Gedanke stimmt nicht. Stimmt er nicht. Darum geht's nicht. Meinung ist die Definition von der Geltung von Gedanken gleichgültig, ob sie stimmen oder nicht. Es geht nicht darum, dass eine Meinung ein Einfall ist, ein Blödsinn, ein Irrtum, eine Dummheit, wie du sagst. Das ist nicht der Witz. Der Witz ist, dass die Definition von Gedanken als Meinung oder der Schutz von Auffassungen, die Leute so haben, durch die Meinungsfreiheit, dass dieser Schutz dem Denken an Status zuweist, unabhängig von der Frage, ob es stimmt oder nicht.
Aber nur in manchen Bereichen, im Rahmen, gibt es doch, ich glaube eigentlich nicht, dass du hast ein Problem, weil du es zu breit definiert hast, diese Meinungsfreiheit. Es gibt eben Bereiche, wo eigentlich ja, schon etablierte Meinungen gibt, die eigentlich was Gesetzes erledigt haben. So, das ist ja das Paradoxon. Es wird in allen Bereichen des Lebens eingeräumt, es geht da seine Meinung haben und es wird nicht kontrolliert, ob diese Meinung richtig ist oder falsch. Es wird sogar begründet, dass man dagegen kämpft. Aber es gibt auch andere Bereiche, wo ganz feststeht, was eigentlich, ja, welche die richtige Meinung ist und welche die falsche. Und wenn man dann die falsche adaptiert, dann hat man ein Problem.
So. Ja, ich werde die gleiche, ich werde den gleichen Plan haben. Das Argument, für die ich denke, in den Vater vielleicht, ist nicht gewürdigt worden. Also wir Leute wissen ein, dass das die Meinungsfreiheit passt. Das bestimmte Meinungsfreiheit Inhalt da. Die gar nicht erlaubt sind, auch wenn man sich auch so relativiert und auch so beruflich verteidigt hat. Ich habe das so bis auch mal so gemacht. Zur Meinungsfreiheit passt es, der Meinungsfreiheit ist dahin, dass man bestimmte radikale Auffassungen des Menschen nicht äußern darf. Das im ersten Schritt sagt der Meinungsfreiheit in der Struktur, man dürfte alles sagen, es wird keine Meinungsfreiheit vorgeschrieben. Hauptsache man relativiert den Geltungsbereich, den Geltungsarten von dem, was man sagt. Aber man lernt sich zwar auch die Erfahrung, die ich auch mal angesprochen habe, die wir nicht gemacht haben. Wenn man sagt, ich bin ein ganz persönlicher Meinung, dass man in Deutschland radikal umstürzt, dann passt das nicht zusammen. Es ist so sehr wie mit Freddy Kaminski, wo man auch wohl eine Ausführung am Unfall erkennt. So sehr kann man aber auch bei radikalen Unfällen schaffen, wenn es davon möglich ist, Unfall nichts.
Die hat mir nicht demonstriert, je nach Lügen,
Wesen bleibt auf dem Fall. Wenn die Meinungsfreiheit hat, dann muss ich frei, dann muss ich mit dem Recht in den Arm haben. Wir finden die innerlichen Gedanken, die Rechte, die für sie in Frage stellen. Und jetzt gibt es auch nur die Gesetze, die noch da sind, wie die Meinungsfreiheit und die freiwillige Grenzen, die sie hier treffen. Ich bin auch nicht, dann muss man den Auftrag nicht, das ist der eigene Bereich der Ebene.
Man setzt den Respekt vor,
jede Meinung, die zum anderen sagt, der was den Einsatz ist, der Bundestag braucht den Einsatz nicht für eine bestimmte Art und Weise, das Bundesversuchen, sich den Willen zu bemühen, sondern die eben bestimmte gesellschaftliche Politiken auch nicht ihre Aufgabe machen. Da können Sie immer sagen, das respektiert das Recht des Jährigen. Also ganz formell und in der Verfassung, die sind der Meinung freigelegt. Wir dürfen der Meinung haben, die den Part, den Arbeitgeber, der Bundeswehr, der Hochschule oder irgendwas, den Unauftrag haben. Und insofern ist Meinungsfreiheit das beste Argument für den Rückenfall. Das ist beste Staatsbürger für den Rückenfall. Das ist die Meinung.
Meine Freiheit und die Feinde der Freiheit der
Republik. Das ist jetzt zusammengefasst mit dem Krieg, sondern ein Einwand war doch, wenn man das Krieg mit dem Krieg oder Meinungen geäußert hat, sind da gleich verboten worden.
Ich will jetzt mal so etwas kritisieren.
Das ist die Frage, ob es ein Widerspruch ist. Der Felix hat jetzt eine lange Ausführung gemacht und man könnte doch die Ausführung auch so zusammenfassen. Meinungsfreiheit klingt im ersten Schritt wie eine Erlaubnis, ist im zweiten Schritt eine Definition, wie das Denken sich zu benehmen hat, gegen anderes und gegen das Objekt. Und es ist drittens deswegen ein Zensurgedanke. Denn jeder Meinungsfreiheit wäre das Gegenteil. Meinungsfreiheit dieser Zensur. Über die Formen der Zensur haben wir jetzt die ganze Zeit geredet. Sei es, jemand toleriert die Meinung eines anderen nicht und macht sie schlecht, dann ist der Zensurgedanke ja, wenn du dem anderen ehrenwerten Stand in der Gesellschaft absolut seine Berechtigung absprichst, kann man das als Beleidigung auffassen und dann ist es wirklich verboten. Wenn du sagst, Kapitalisten sind doch bloß zum Ausbeuten unterwegs und nicht in der schwierigen Aufgabe, Arbeitsplätze zu schaffen, zack, geht's. Bei der Bundeswehr ist schon öfter gemacht worden. Wenn welche sagen, Bundeswehr ist imperialistisch unterwegs, so sagen die, das ist eine Ehrverletzung. Oder Soldaten sind Mörder. War ein Riesenprozess in Deutschland, ist eine Ehrverletzung der Bundeswehr, das darf man nicht sagen. Also, genau die Lizenz, dass man meinen darf, was man will, aber bloß meinen darf, dann aber eben meinen muss, diese Lizenz ist eine Zensur und es ist die schärfste Zensur. Weil sie eben auch, weil sie wirklich alles, was sich feindlich gegen diese Gesellschaft äußert, da hört sie nicht die Meinung, sondern den Willen raus, die andere Seite. Und sagt, die sind bereit zur Gewalt in der Regel. Da wird aus dem Gedanken, wie höflich oder unhöflich er vorgetragen wird, die Gewaltbereitschaft rausgehört und dann ist das der Grund, warum es nicht erlaubt wird. So, insofern ist, ja.
Aber wird nicht von vielen Menschen eben was anders oder mehr verstanden der Meinung, also eben ein anderer Begriff, weil ein mit eingeschlossen, der eben wenn ich jetzt die Frage ob das schon mit berücksichtigt ist von diesem Begriff, der jetzt in irgendwelchen Gesetzesbüchern definiert wird, wenn es ja heißt Visieren, Meinungsfreiheit und dann noch weiter. Also dann wäre es sozusagen deswegen kann ich auch noch darauf sollen, dass ich auch mal einklagen würde und sagen, bloß nicht als Fakt einklagen vor Gericht, sondern in der Praxis sich diese Freiheit nehmen und sagen, das verstehe ich in der Meinungsfreiheit.
Ja, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Manch? Nein.
Weil die Frage ist doch, verstehen so viele, akzeptieren so viele Menschen diesen Begriff von Meinungsfreiheit?
Erstens ja. Selbstverständlich. Alle können die Meinungsfreiheit als ihr Recht, dass sie nicht beleidigt werden dürfen, dass man ihnen ihre Meinung nicht wegnehmen darf. Das kann noch jeder. Diese Menschen, an die du denkst, das sind eigentlich die bekämpften Minderheiten, die was umändern wollen und nicht gelassen werden. So. Und was machen die? Die machen einen großen Fehler, wenn sie sagen, nicht, ach so, jetzt weiß ich, was die Freiheit ist, wenn sie mir so zensurmäßig kommt. Sondern die machen den großen Fehler zu sagen, so hätte ich mir die Freiheit nicht vorgestellt. Denen möchte ich lieber sagen, dann stell sie da nicht vor, sondern frag sie, was sie wirklich ist. Eine Fassung. Die andere, das sind Leute, die machen, die plädieren, die fordern einen großen Widerspruch. Die fordern von der politischen Gewalt, dass sie bekämpfen erlaubt sein muss. Und das ist irgendwie ein Krampf. Ganz früher gab es mal eine linke Partei, die hat gesagt, Revolution ist legitim oder ein Recht auf Revolution plädiert. Ein Recht, eine Genehmigung von der Macht, dass man sie umstürzen darf. Ja bitte, entweder ist es eine Macht oder man darf sie umstürzen. Also. Kann doch nicht von denen erwarten, dass sie sagen, dass ihr uns umstürzen wollt, wird vor uns genehmigt und unter den Schutz des Rechts gestellt. Das kann man doch wirklich nicht erwarten.
Also du sagst, es sind jetzt kleine Minderheiten sozusagen,
also,
meine Frage ist eher, ob man die Leute, die an den Rand dieser Minderheiten stehen, also die eben in solchen Rechtslängen, ich habe das Recht manchmal darüber nicht reflektiert, ob man die nicht dadurch darauf gehen könnte, ja, was ist das überhaupt für ein Recht, das du hast? Meinungsfreiheit, was genau ist das für eine Freiheit? Deswegen, die Leute sozusagen dadurch zum Denken zu bringen, zu diesen Minderheiten heranzurücken und damit zu sagen wir mal, zur Praxis, zum Ausprobieren, zum Betätigen der eigenen Meinungsfreiheit in dem Sinne verstanden drängen. Also was ich meine ist, dieser Begriff ist ja so, schon relativ verwurzelt. Ich weiß nicht, ob es schwieriger ist, sozusagen den zu bekämpfen und zu sagen, ja, Meinungsfreiheit, vergiss es und so weiter, oder sozusagen da anzupacken, sozusagen, was unter Meinungsfreiheit versteht, ist was anderes, was hier eigentlich zugegeben wird.
Nein, hören wir alles nicht, weil noch der, also ich möchte nochmal den Hauptsatz sagen von mir. Jeder, der sagt, der Staat erst sagt er Meinungsfreiheit und dann haut er mir auf die Finger, wenn ich Umsturz propagiere. Jeder, der so denkt, macht da Bekenntnis dazu, dass er sich den Staat als einen Erlauber wünscht, der ihm das erlauben soll. Der also wirklich seinen Umsturz unter der Bedingung einer Erlaubnis korrekt findet. Und das ist Quark, das ist der alte Leninwitz, die Deutschen kaufen sich noch ein Bahnsteigkarten, wenn sie Revolution machen. Die DKP hat es ewig lange gemacht, die haben die einer nach dem anderen von denen hat gesagt, ja, meine Meinung ist legitim, ich darf die Meinung haben, also muss ich auch Lehrer werden dürfen. Ich gebe das zu, ich bin in der Partei und ich habe, das ist meine Auffassung von Meinungsfreiheit. Dann hat der Staat gesagt, naja, dann wirst du halt kein Lehrer. Jetzt sollen wir doch nicht den Leuten sagen, ja, nehm dir die Freiheit. Also so nach dem Muster, glaube dran, dass die Meinungsfreiheit das für dich hergibt. Sondern wir müssen sagen, nein Leute, dass ihr hier aneckt, dass ihr eins auf die Finger kriegt, dass ihr in Zensurverhältnisse hineinlauft. Das ist die Realität der Meinungsfreiheit. Also setzt nicht auf sie. Ich weiß nicht, ob in deinem Beitrag noch mehr drin war.
Aber was ist die Meinung selber? Also in der Wissenschaft, ganz normale Wissenschaft, ganz viel Wahrheit getan. Aber das, was Leute und Volk in der Meinung verstehen, das ist nicht möglich, nur so etwas wie die wirkliche Qualität von den Gedanken einer Wahrheit zu verstehen. Das meine ich schon im Zentrum. Also ich sage es krass, das, was die Rechnung und Frieden zurzeit am Recht ist, das ist doch irgendwie so etwas wie eine praktische Illustration von dem, was Wahnsinn ist. Nämlich wenn der Rechner durch die Stadt geht und beschaut, wie die Stadt das Ding zusammen. Wer hier aus Frankfurt oder so. Du bist der Pascho oder du bist der Antipascho, ist die Stelle zusammen. Da wird der Qualität von Denken auch immer angelegt. Deswegen kommt der Staat, schreibt es heute. Wir müssen losstellen gegen die Rechten, die kommen überhaupt immer auf die Frage, ob wir Argumente sagen und ob wir Argumente dazu sagen können. Aber das liegt doch wirklich an dem, was Meinung und Volksche ist drin. Meinung ist sowas, wie der Jung sagt, der Satz, der braucht eine Qualität von Gedanken, die müssen wir uns mal vorstellen. Wie gibt es eine Qualität von einem Gedanken, wenn man den Satz sagt, dann ist sowas wie losstellen, dann darf man das. Im Unterschied zur Wissenschaft, die wir gewohnt sind, da hast du die Form von Urteilen, da kannst du sagen, Vorschriften des Denken, da kannst du sagen, Meinungsfrei relativiert sich und dann kommt der Staat mit der Gewalt. Zweiter Schritt. Aber ich will auch sowas raus. Im Volksdenken. Meinung nicht mehr die Form des Gedankens hat. Das ist sowas wirklich wie Antifaschismus, das Faschismus den Schlägel und der Faschismus, das Antifaschismus den Schlägel. Und so denken und diskutieren die Leute.
Also,
das kann man sich von der
zu dem ganzen Komplex. Jetzt hat die Meinungsfreiheit natürlich noch eine ganz andere Seite. Nämlich, Meinungen haben wir jetzt die ganze Zeit besprochen wie Theorien. Richtig oder falsch, halt, dass man sagt, wie wäre die Welt. Jetzt ist es doch so, dass in der bürgerlichen Gesellschaft lauter Interessen rumlaufen. Menschen mit Interessen, die Interessen haben sie wegen ihrer materiellen Lage. Der eine besitzt Eigentum, der hat andere Interessen als der, der keins hat und so weiter. Jetzt ist die Forderung, habt Meinungen und toleriert andere. Das ist schon eine Forderung, eine Stellung zum eigenen Interesse einzunehmen. Nämlich das eigene Interesse auch für eine bloß mögliche wichtige Sache halten. Eine neben anderen. Also der Ruf nach Toleranz, der zunächst mal ein Ruf nach Toleranz in der Theorie ist, ich sag dies, du sagst jenes, ist dann ein Ruf nach, du willst höhere Löhne, toleriere, dass der Unternehmer höhere Profite will. zwar ist Toleranz jetzt, und auch Interessen zur Meinung zu deklarieren, ist die Forderung, nehm deine Interessen zu einer Möglichkeit zurück. Deswegen hört dann auch jeder aus den als Möglichkeit geäußerten Interessen auch wieder den praktischen Willen raus. Da kann man lang sagen, ich hätte den Antrag, wollen wir nicht lieber die Löhne erhöhen. Raus hört man schon, der will mehr Lohn. Deswegen gibt es jetzt auch ein dauerndes Vorwärts- und Rückwärtsübersetzen von Meinung in Interesse und Interesse in Meinung. Also jemand, der eine Meinung nicht tolerant vorträgt, ist auch nicht bereit, andere Interessen zu tolerieren. Also eine unerträgliche Meinung. So, und da kommt jetzt die Geschichte mit den Faschos und so weiter. Die sind sich schon ganz sicher, dass Meinungen Stellungen sind. Da suchen sie sich Leute raus, von denen sie entweder der Meinung sind, die tragen nichts zum Leben des Volkes bei, sondern sind eine Belastung. Mal Ausländer, mal Behinderte, mal Langhaarige, je nachdem. Und denen lassen sie ihr Urteil, nämlich ihr seid der Belastung und der Verseuchung des Volkskörpers, gleich praktisch spüren und treten gar nicht erst in einen theoretischen Streit ein. Stimmt. Die halten also sehr schnell, ja, die äußern Charakteristika vom Ausländer, dass man es ihm ansieht, von einem Langhaarigen etc. Die halten sie sehr schnell für ein feindliches Interesse, dem sie sich feindlich stellen. Das stimmt. Die fackeln also nicht lang mit Toleranz von Meinungen, sondern die lesen in der anderen Individualität schon das Interesse, das sie bekämpfen. Das alles nimmt nichts davon zurück, dass das, was sie da betätigen, ein Gedanke ist. Also nichts von wegen Stadtdenkensetzung. Es ist halt ein falscher Gedanke. Die erklären sich den Zustand des Landes, den sie für furchtbar halten und sich für ein Opfer davon, den erklären sie sich halt so. Nämlich, dass die Nation, anstatt dass sie ihre arbeitsamen Mitglieder in Arbeit bringt, für Falsche sorgt und dann reicht es für die Richtigen nimmer. Dass sie welchen einen Lebensraum bietet, die nicht her kann und deswegen die, die her können, immer zu kurz kommen. Das ist halt eine falsche Erklärung einer schlechten Lage. Einer schlechten Lage des Landes und von ihnen als Unterfall davon. Aber das ist nicht Gedanke, das ist ein Gedanke, halt ein furchtbarer. Jetzt lache ich vor, jetzt machen wir mal Schluss mit der Freiheit und gehen mal auf die Gleichheit. Das hängt ja ein davon ab, was man meint, was man nötig hat und will. Wenn eine Szene bloß die Einstellung, die es in ihr schon gibt, abrufen will, dann braucht sie bloß ein Flugblatt machen, Castor Transport am 1.4. in Grafenrheinfeld. Na, kann man die 400-500 Mann, die Castortransport, überhaupt schlecht finden, weil sie jetzt haben sie jetzt Datum genannt kriegt. Na, ist das das Argument für den Tag. Wenn welche gegen die Faschos sind und bloß ihre Szene ansprechen wollen, dann sagen sie halt, die Faschos treffen sich zum 1. Mai in Leipzig, nichts wie hin. Da brauchst du weiter nicht argumentieren, weil die, die das ansprechen soll, die sind ja Gegner der Faschos. Insofern ist es in den Kreisen wie eine sich von selber verstehende Angelegenheit. So. Also entweder man will weitere Kreise gewinnen, dann muss man denen ein paar Gründe nennen, warum das schlecht ist. So, also wenn Sie das an normale verteilen, die sich da gar nicht engagieren wollen in dieser Frage, dann werden Sie damit wenig Glück haben, das ist die eine Hälfte. Die andere Hälfte ist, dann versuchen Sie bei denen argumentlos eine antifaschistische Einstellung abzurufen. Wenn das Flugblatt überhaupt so ist, wie du sagst, aber das lasse ich jetzt mal stehen, ich kenne es ja nicht. Dann ist es der Versuch, ihr seid doch Demokraten, das könnt ihr doch nicht zulassen. So, naja, dann ist es eben der. Also ich will allerdings sagen, ja, du sagst, da ist doch kein Gedanke mehr drin und so weiter und so weiter. Ja, wenn man wirklich meint, man muss bloß eine andere Macht bekämpfen, von der man schon weiß, dass sie die schlechte ist, dann muss man doch nicht jedes Mal Grundsatzbegründungen hinschreiben, warum man gegen die ist. Außer man will andere Leute, die Einstellung gar nicht mitmachen, gewinnen. Ja, dann muss man es denen sagen, warum er gegen die ist. Dass sie alle auf Verbieten der Rechten gehen, das ist sehr schlecht. Es geht ihm, ja, wer schreibt, also klar. Aber wer schreibt, ist sehr schlecht. Das sagt, der Staat soll sich gegen die Rechten behaupten. Ja, das denkt er sich selber und beschwert.
Tatsächlich die Rechten
Vorschlag, den mache ich einfach bei dem Thema weiter. Das ist eigentlich für euch. Also jetzt nochmal schnell zu dem
Also, so viel von dem alten Thema kann man, meine ich, stehen lassen zu dem ganzen Ding. Soweit von linker Seite der Ruf nach Verbot der Rechten kommt, entdecken die Macht des Staats als Hilfsmittel gegen rechte Gegner. Wobei sie, wenn sie gegen die Rechten agitieren wollten, sie gleich merken müssten, dass es immer der Staat ist, gegen den sie agitieren müssen. Das ist die Schwäche vor dem Standpunkt. Aber jetzt lassen wir das weg sein. Ich erzähle einfach noch ein wenig was über Gleichheit und wir müssen nicht davon ausgehen, dass das Ding endgültig beendet ist, sondern dass wir vielleicht dann das nächste Mal wieder mit einer Nachbetrachtung von dem Gleichheitsthema anfangen. Das Thema ist aber auch nicht so umfangreich, wie es die Geschichte mit der Freiheit gewesen ist. Also der zweite Wert ist die Gleichheit. Die erste Abteilung soll jetzt wieder sein, die wirkliche Gleichheit. Die Gleichheit, die es gibt in der Gesellschaft. Gibt es den Spruch? Alle Menschen sind geboren gleich. Das ist eine Übersetzung, die amerikanische Freiheitserklärung geht so los. Alle Menschen sind gleich geboren. Auch da wieder. Was ist denn da gemeint? Was soll denn der Gehalt von dem Gedanken sein? Die Menschen sind gleich. Wirklich, soll die Behauptung sein, die sind gleich. Man merkt, das ist schon wieder gar nicht die Behauptung. Alle Menschen sind gleich geboren, meint sofort wieder ein Verhältnis zum Staat. Es meint niemand wirklich, die einen hätten, die wären alle gleich groß oder gleich gescheit oder gleich kräftig oder gleich hungrig oder irgend sowas. Das meint sowieso niemand. Alle Menschen sind gleich geboren, ist ein Verhältnis zum Staat, eindeutig. Es ist eine Forderung. Der Staat soll sich für gleich halten. Also in dem Fall war es ja die Unabhängigkeitserklärung der Amerikaner, es war also ein Protest gegen die englische Herrschaft in den Provinzen da. Wer es als Forderung vorträgt, verlangt, der Staat soll die Leute gleich nehmen. Aber der behauptet nicht, dass sie gleich sind. Historisch ist es ja auch gar kein Rätsel, was es war. Es war die Forderung, der Staat soll die Unterschiede in der bürgerlichen Gesellschaft nicht zu Unterschieden der politischen Gliederung machen. Er soll arm und reich, er soll Grundbesitzer und Bauer, die soll er nicht zu Ständen machen und mit verschiedenen politischen Rechten, die dann natürlich Privilegien heißen, nämlich Sonderrechten, ausstatten. Sondern er soll, ja, was soll er eigentlich? Er soll die Unterschiede der bürgerlichen Gesellschaft, die es gibt, als Staat ignorieren. Als Staat soll er zu allen das Verhältnis, ihr seid gleiche Staatsbürger, einnehmen. Ihr habt eine gleiche Rechtsstellung. Und er soll Schluss machen mit Privilegien, mit Ständen. Er soll Schluss machen damit, dass der Staat mit seiner Gewalt der Vertreter eines bestimmten Interesses in der Gesellschaft ist. Der Staat der Grundbesitzer, der Staat der Junker, der Staat der Bankiers. Er soll Schluss machen damit und er soll der Staat aller Bürger werden. Er soll alle Bürger, gleichgültig ob arm oder reich, gleichgültig ob Eigentum habend oder nicht, gleichermaßen als ihm unterstehend und durch ihn berechtigte Subjekte nehmen. Es ist der Ruf nach Gleichheit. Es ist also der Ruf nach einer Beseitigung vorkapitalistischer Verhältnisse, in denen der Staat eben noch mit bestimmten Privatinteressen verwachsen war und noch nicht über den Klassen stand. Es ist eigentlich die Forderung, Gleichheit ist die Forderung, der Staat soll über den Klassen stehen und nicht einer bestimmten Klasse sich verschreiben. Die Forderung, seh ab von den Unterschieden, die es in der Gesellschaft gibt. Und wenn der Staat die Rechtsstellung einrichtet, alle sind Staatsbürger, alle sind berechtigte Staatsbürger. Der berühmte fünfte Stand, gerade so wie die Pfaffen. Oder die Adeligen, die auch keine Sonderrechte mehr genießen, sondern nur noch den Namen führen dürfen. Wenn der Staat die Verhältnisse einrichtet, die gleiche Rechtsstellung, dann ist auch der Zustand passiert. Dann ist es auch so, dann ignoriert die Hoheit in Bezug auf sich die unterschiedlichen bürgerlichen Positionen. Dieses Ignorieren ist nichts anderes als die Eröffnung der freien Konkurrenz und der Schutz dieser freien Konkurrenz zwischen den verschiedenen Positionen der bürgerlichen Gesellschaft. Es ist nämlich anders ausgedrückt die Klage, der Staat hätte sich in die Konkurrenz neigemischt vorher und er hätte manche durch seine Gewalt in der Konkurrenz privilegiert. Er hätte ihnen Einkommensquellen verschafft, die sie nicht aus der Konkurrenz gewinnen. Sagen wir mal dem Adel. Und die Forderung heißt, der Staat soll sich zum Staat der Konkurrenz machen. Er soll über den Klassen stehen, er soll die Konkurrenz selber schützen und alle Bürger berechtigen, an der Konkurrenz teilzunehmen und in sie einzutreten. Die Freisetzung der Konkurrenz, die mit der Gleichbehandlung der Staatsbürger losgeht, ist dann aber nicht die Beseitigung der Unterschiede, sondern die ist gerade die Weise, wie die Unterschiede freigesetzt werden. Dadurch, dass der Staat die Unterschiede ignoriert, sagt armer Mann, reicher Mann, alle Staatsbürger. Dadurch, dass der Staat die Unterschiede ignoriert, kommen sie in der Konkurrenz so recht zur Geltung. Die Gleichbehandlung also ist es, die dann die ungleichen Lebenslagen, Armut und Reichtum, wachsende Armut und wachsenden Reichtum, hervorbringen. Denn wenn Ungleiche unter die gleiche Freiheit gestellt werden, jeder darf die Abhängigkeit des anderen von der eigenen Leistung ausreizen. Jeder darf schauen, wie abhängig die anderen von dem sind, was er hat oder kann. Ja, der Marx sagt, die Gleichheit hat ihren Grund eigentlich im Tausch. Im Tausch ist jeder gleich. Insofern, als er das, was der andere hat, nicht nimmt, ohne den sein Willen. Im Tausch gebe ich was und nehme ich was und beide Seiten respektieren ihr Eigentum im Tausch, indem sie eben austauschen, nicht einfach einseitig wem was wegnehmen. Die Tauschenden sind gleich und dem Verkäufer ist es gleichgültig, ob ein Bettler oder ob ein König ihm das Brot abkauft, sofern er denselben Preis zahlt. Behandlung der Untertanen als Rechtssubjekte ergibt, also die Ungleichheit, die sich gerade durch die Gleichbehandlung ergibt. Jetzt kommt der dritte Punkt zu dem Thema Gleichheit objektiv. Der ist überschrieben mit: Vorm Gesetz sind alle gleich. Und der ist auch richtig. Vorm Gesetz sind alle gleich. Was heißt das? Das heißt, dass die Vorschriften und Auflagen, die der Staat in Privatinteressen macht, ohne Ansehen der Person, an den Untertanen des Staats vollstreckt werden. War immer natürlich, und dann gibt es dann Spätzle und so weiter, und dann weiß jeder, das ist eine Zuwiderhandlung vor dem Prinzip. Aber wir wollen hier immer bloß das Prinzip kritisieren und dass dort dem auch noch zuwidergehandelt wird. Interessiert uns weniger. Das klang ja alle anderen schon immer ein. Und alle, die das einklang, denen hörst du immer an, das Prinzip finden sie dufte, und deswegen können sie sich so wunderbar über einen Skandal empören, wenn es verletzt wird. Wir wollen sagen, nein. Der Skandal ist das Prinzip, nicht sei Verletzung. Also deswegen hier wieder, vom Gesetz sind alle gleich. Ja, und wir gehen einfach mal davon aus, was heißt diese Gleichheit, und wir gehen davon aus, das findet auch statt. Was heißt die Gleichheit jetzt? Die Gleichheit heißt, die Auflagen und Vorschriften des Staats werden an den Untertanen ohne Ansehen der Person durchgezogen. Jeder wird dem Gesetz unterworfen. Aber nicht jeder wird jedem Gesetz unterworfen. Jeder wird dem Gesetz unterworfen, aber halt dem, das auf ihn zutrifft. Ein Deutscher zum Beispiel kann gegen die Aufenthaltsbestimmungen für Ausländer einfach nicht verstoßen, weil das Gesetz ist nicht für ihn gemacht. Ein Arbeitnehmer kann gegen das Kündigungsschutzgesetz kaum verstoßen. Das kann eigentlich bloß ein Arbeitgeber. Auch Arbeitnehmer können es dann, wenn sie mal eine Kündigungsfrist nicht einhalten oder so. Aber das ist jetzt immer nicht so wichtig. Wichtig ist, es gibt Gesetze für Hausbesitzer, wenn sie vermieten. Es gibt Gesetze für Unternehmer, wenn sie Leute einstellen, was sie an Gesundheitsschutz und an Geld bezahlen müssen und so weiter. Es gibt Gesetze, die gelten für Arbeitnehmer, aber nicht für Unternehmer, ja, weil sie halt die Pflichten des Arbeitnehmers formulieren. Insofern ist Gerechtigkeit eh für was Ulkiges. Oder diese Gleichheit vorm Gesetz. Die Gleichheit vorm Gesetz gibt es schon, aber die Gleichheit, alle werden den staatlichen Regeln unterworfen, aber alle den Regeln, die auf ihren Stand zutreffen. Die Gleichbehandlung betrifft also auch die jeweils vergleichbaren Fälle. Das ist wichtig, wenn wir dann wieder an die Bürger denken, wenn sie Klage erheben, dass Gleichbehandlung fehlt. Tja, da müssen sie ja an die gleichen Fälle denken. Wer machen ernsthaft an Millionär mit einem Arbeitslosen vergleichen? Wenn Arbeitslose klagen, dass ihnen Unrecht geschieht, dann vergleichen sie sich mit anderen Arbeitslosen. Mit wem denn sonst? Ein Versprechen, dass sie mit Unternehmern gleichgestellt werden, existiert ja nirgendwo. Insofern ist dieses Gleichheit so eine Sache. Die erste Gleichheit ist die absolute. Die alle sind Rechtssubjekte, die mit ihrem Eigentum am Markte wuchern dürfen. Die Gleichheit gibt es. Und die Gleichheit ist das Absehen von dem, was für ein Eigentum die Leute haben. Die einen haben bloß sich, die anderen haben ein wenig mehr. Die Gleichbehandlung führt dann zu den Unterschieden. So. Die Unterschiede selber sind jetzt was, was vom Staat dauernd geregelt wird. Und auch da findet Gleichbehandlung statt, aber Gleichbehandlung vergleichbarer Fälle. Insofern kommt dann zum Spruch, die Menschen sind gleich, jedem das Gleiche, der nächste Spruch, jedem das Seine. Da dürfen wir mal die Frage wieder stellen, von wem ist der? Ja, wenn ich die Frage stelle, ist die Antwort klar. Oh, der verdirbt. Hitler. Immer die Antwort ist immer Hitler. Hitler, jedem das Seine, ist über am Dorf und am KZ gestanden. Und das ist halt die Idee Gerechtigkeit als Vergeltung. Und das ist übrigens nicht jedem gerecht werden in seinem Stande, sondern das ist jedem nach dem moralischen Verdienst auszahlen, das er erworben hat. Manchen gehört eben ein KZ, ist die Idee. Für manche ist KZ genau das Richtige. Insofern war es eine Abschweifung. Also, das war bisher Gleichheit objektiv. Was ist Gleichheit? Die Gleichheit der Rechtssubjekte, die Gleichheit der Tauschenden. Und das ist das Absehen von der wirklichen Ungleichheit und gerade der Hebel der wirklichen Ungleichheit. Jetzt kommen wir zum Zweiten, zum Übergang zum Ideal. Der Übergang einer gesellschaftlichen Institution, einer gesellschaftlichen Realität zum Ideal. Wie kommt es dazu, dass die Leute, wie vorhin bei Meinungsfreiheit, jetzt bei Gleichheit, nicht sagen, das ist die Gleichheit. Sondern es ist umgekehrt. Die Leute vermissen überall Gleichheit. Der Gedanke, Gleichheit muss doch eine Abstraktion von Unterschieden sein. Man kann sogar sagen, da brauchen wir jetzt gar nicht an Kapitalismus denken. Schauen wir uns doch um. Wenn wir hier sagen, die Menschen hier sind gleich, ist nichts anderes wie die Abstraktion von den Unterschieden, die es gibt. Das nicht darauf achten, dass sie doch ungleich sind. Das ist doch der ganze Gehalt so. Jetzt über diesen Gedanken mag keiner ernsthaft machen. Sondern Gleichheit haben sie gelernt. Das ist das Angebot, dass der eine kein Knecht und der andere kein Herr mehr ist. Das ist das Angebot. Also wer historisch gebildet ist und Sozialkunde, das steht ja viel im Vergleich. Das ist das Angebot, jeder darf so sehr, wie jeder andere darf. Und deswegen, weil sie es für ein Angebot halten, machen sie ja Ideal draus. Kaum tritt der Schaden ein, kaum tritt was ein, was ihnen nicht schmeckt. Sagen sie nicht, naja, eine logische Konsequenz der Gleichheit. Der Gleichheit, dass wir alle in Konkurrenz getreten sind, ja, jetzt erwischt mich das Konkurrenzresultat. Sondern sagen sie, Ungleichbehandlung liegt vor. Es fehlt an Gleichheit. Mir ist keine Gerechtigkeit angetan worden. So, jetzt ist Gleichheit aber was anderes geworden. Jetzt ist Gleichheit nicht mehr das Prinzip der Konkurrenz oder das Prinzip, wie alle in die Konkurrenz eintreten. Nämlich als gleichermaßen zur Konkurrenz berechtigte Tauschpartner. Sondern jetzt ist Gleichheit ein Versprechen, dass sich das für die Leute auszahlt. Jetzt ist auf einmal Gleichheit nicht mehr das Prinzip der Konkurrenz, sondern es ist Gleichheit sowas wie, ja, dann muss ich auch was davon haben. Sodass, wenn ich nichts davon habe, ich den Vorwurf erhebe, also liegt hier keine Gleichheit vor. Jetzt auf der Ebene der Ideale geht es weiter. Auf der Ebene der Ideale gibt es jetzt den großen Streit um Gleichheit und Freiheit. Jetzt werden die Leute nämlich belehrt. Jeder, der sagt, Gleichheit ist verletzt worden in meiner Lage, jeder von der Art kriegt eine Antwort. Und die Antwort heißt, Chancengleichheit wird gewährt. Ergebnisgleichheit ist nicht versprochen worden. Chancengleichheit, das ist das Versprechen, auf das man eine Forderung erheben kann. Und was ist Chancengleichheit? Da haben wir es richtig ausdrücklich. Chancengleichheit ist das Ideal der Konkurrenz. Chancengleichheit ist, beim Eintritt in die Konkurrenz soll jeder eine faire Chance haben. Dass natürlich nicht jeder ein Sieger sein kann, sondern dass er auch Verlierer braucht bei dem Verfahren. Ja, das ist klar. Fordern können die Leute, dass sie Chancen kriegen, dass sie Ergebnisse kriegen, können sie doch nicht verlangen. Da wird ihnen eigentlich der wahre Gehalt der Gleichheit um die Ohren gehauen. Es wird denen, die auf Gleichheit plädieren wollen, die sagen wollen, und jetzt kommt so viel soziale Ungleichheit raus. Denen wird gesagt, ja, bitte, es ist doch auch bloß versprochen worden, dass ihr zur Konkurrenz zugelassen und bei Chancengleichheit zweitens befähigt werdet. Aber es ist doch nicht versprochen worden, dass ihr dabei Erfolg habt. Schlägt ja gleich um, dahingehend, dass die Klage über, da wäre Ungleichbehandlung oder so viel soziale Ungleichheit zurückgewiesen wird mit, diese könnte man nur beseitigen durch Gleichmacherei. Jetzt kommt die Dialektik sehr schön raus. Gleichheit ist ein hoher Wert. Aber es wird verlangt, dass die Leute auch kapieren, dass das eine Abstraktion ist. Denn was materiell sich davon versprechen, wäre Gleichmacherei und die Zerstörung dessen, dass die Menschen halt nun mal nicht gleich sind. Jetzt kommt nämlich die Umkehrung. Die amerikanische Verfassung, All men are born equal und so, die zitiert jeder gern als, ja, so ist, so gehört's. Aber genau zu den Gedanken gehört die Umkehrung. Gleich sind sie schon, aber Gleichmacherei ist gegen die Leistungsgesellschaft. Es ist lustig, dass die Idee der Gleichmacherei eigentlich die einzige Weise ist, wie bürgerliche Menschen sich Sozialismus vorstellen. Sie denken sich, die Gleichheit ist was Gutes. Aber gerade die Gleichheit bringt die Unterschiede, aber jetzt echt, ne, nicht die Unterschiede von Eigentum und Arbeit, sondern die Unterschiede der Individuen zur Geltung. Gerade die Gleichheit der Chancen, gerade die Gleichheit der Konkurrenz, gerade die Gleichheit des Tausches bringt die echten Unterschiede zur Geltung. Und wer die echten Unterschiede nicht gelten lassen will, der zerstört die Individualität. Ja, genau. Es wäre furchtbar langweilig, wenn alle gleich wären, ja. Ich mache es jetzt ein wenig schnell. Der dritte Punkt, Also der erste Punkt war Gleichheit objektiv. Das hatte die Seiten gehabt, Gleichheit vorm Staat, gleiche Tauschpartner. Hebel der Ungleichheit in materieller Hinsicht. Jetzt zweitens, der Übergang von der wirklichen Gleichheit zum Idealismus der Gleichheit. Ja. Weil die Leute daran glauben, dass das ein Angebot für sie ist, glauben sie auch, dass Ungleichbehandlung vorliegt, wenn sie schlechte Ergebnisse erzielen. Dann rufen sie nach sozialer Gleichheit oder sozialem Ausgleich. Dazu gehört dann das ganze Gleichheit, ja. Gleichheit als Chancengleichheit, ja, als Ergebnisgleichheit, nein. Gleichmacherei ist furchtbar. Jetzt drittens. Die Forderung nach Gleichbehandlung von Seiten der Bürger ist eine ekelhafte Untertanenmoral. Wer Gleichheit und Gerechtigkeit einklagt, der anerkennt schon in der Klage, dass er Macht über ihm steht, die er auch nicht für ein Hindernis und nicht für ein Problem hält, sondern von der er sich Segen verspricht und an die er fordernd nur in einer Hinsicht rantritt. Er verlangt von der Macht über ihn, dass sie sich an ihre eigenen Maßstäbe halten soll. Auch da wird wenig verlangt. Wer Gerechtigkeit verlangt, man weiß, das ist ja eine Forderung, die gab es schon im Mittelalter. Gerechtigkeit, Herr, übt Gerechtigkeit. Ja, was denn nun? Was ist denn da gemeint? Behandelt mich so, wie ihr andere behandelt. Der Standpunkt, auf der einen Seite untertänig wie nichts, er verlangt von der Führung nur, dass sie an ihren eigenen, dass sie ihren eigenen Maßstäben treu bleibt. Und sie ist auch schon zufrieden, diese Forderungshaltung, wenn es anderen auch nicht besser geht. Wer Gerechtigkeit verlangt, der verlangt so, also ist schon klar, warum sie es machen, ist klar, dass sie wollen halt irgendwas. Irgendwas, Geld oder so, meistens in der modernen Gesellschaft. Aber wer die Geldforderung bloß in der Form der Gerechtigkeit erhebt, der ist auch schon zufrieden, wenn niemand anders mehr kriegt. Oder wenn niemand anders vergleichbarer mehr kriegt. Gerechtigkeit ist eine Forderung, das ist eine Forderung, mit der kann man auch die Ansprüche der Leute nach unten schrauben. Das Prinzip der Gerechtigkeit, der Gleichbehandlung hat auch die Seite, wie der Norbert Blüm so nach dem Muster. Ja, wenn ich der Oma 2 Mark wegnehme, dann werde ich doch dem Arbeitnehmer, der viel mehr Geld verdient, 10 Mark wegnehmen können. Kürzlich, erst vorgestern Abend, höre ich Radio, gibt es da irgendein Feature, da hört man ein Institut für Gerechtigkeitsforschung. Wendet sich gegen die Privilegierung der Alten. Jetzt sind denen die Renten zu hoch. Jetzt kommen sie zum Schluss, die Alten werden im Vergleich zu den Jungen, die heute vielfach auf der Straße liegen, saugut behandelt. Also liegt da Ungerechtigkeit vor. Also muss man zugunsten der Gerechtigkeit die Alten schlechter stellen. Und das ist auch ganz korrekt. Gerechtigkeit verlangt ja gar nichts anderes als Gleichbehandlung vergleichbarer Fälle. Das hat auf der einen Seite einen Riesenraum für Willkür. Denn welchen Fall ich jetzt da für vergleichbar halte und ranziehe, ja, das liegt jetzt schwer an mir. Jetzt kann ich sagen, die Alten und die Jungen. Ich könnte aber auch sagen, die Jungen untereinander oder die Alten untereinander. Und so weiter und so weiter. Aber die Forderung nach Gleichbehandlung selber, die ist wirklich nur, der Staat soll die Maßstäbe, die er gegen einen anwendet, auch gegen anderen anwenden. Und das fordert vom Staat überhaupt nichts, außer dass er machen soll, was er sowieso machen will. Halt in gleicher Weise. Insofern ist Gerechtigkeit die untertänigste und darin dann auch von Neid getragene Forderung. in der die Menschen fordern und schon gar, eigentlich schon gar nichts mehr richtig für sich wollen. Deswegen eine Zusammenfassung, das wäre dann der vierte Punkt, eine Zusammenfassung zu dem Thema Freiheit und Gleichheit als Ideale. So Ideale, wie gesagt, ist immer zu unterscheiden. Der erste Schritt war, es ist ein wirkliches Prinzip der Organisation der Gesellschaft. Freiheit ist eine Realität, war die ganze Zeit die Debatte. Gleichheit ist eine Realität. In beiden Fällen, es ist die Realität des Privatsubjekts unter einem Staat, der die Menschen zu diesen Privatsubjekten definiert. Eigentümer berechtigt sich, um sich selber zu kümmern und in, als Rechtssubjekte, als Eigentümer abstrakt gleiche. Beide Gesichtspunkte, Freiheit wie Gleichheit, werden zu Idealen. Sie werden zu Idealen deswegen, weil die Menschen immer aus dem Zeug nicht raushören, was für eine Definition ihnen angetan wird. Die Definition heißt Konkurrenzsubjekt. Sondern immer raushören, ich darf was. Es ist eine Gelegenheit für mich. Wir haben es bei der Meinungsfreiheit jetzt sogar diskutiert. Ich darf reden. Ich darf für mich selber sorgen. Oder bei Gleichheit. Ich habe den Anspruch, dass ich von der Macht nicht anders behandelt werde als andere. Weil sie es für einen Anspruch halten, wenden sie Misserfolge eigener bei sich, Misserfolge ihrer Versuche in der, im Leben in dieser Gesellschaft zurechtzukommen, wenden sie gegen den Zustand und sagen, es liegt also eine Verletzung von Freiheit oder Gleichheit vor. Was gar nicht stimmt. Damit aber, wenn die von Prinzipien die Konkurrenz zu organisieren, hohe, werden aus den Prinzipien die Konkurrenz zu organisieren, hohe Ideale. Jetzt der Witz. Diese Ideale führen immer zu Radikalismen. Oder was an Radikalismus auf der bürgerlichen Grundlage entsteht, ist eigentlich immer ein Radikalismus, der an dieser Werte ziemlich groß schreibt. Bloß ehe wir auf die Radikalismen noch kommen, die einen Vergleich dieser beiden Werte. Freiheit und Gleichheit haben nämlich einen Unterschied. Nicht alle, die Freiheit schreien, schreien nach Gleichheit und umgekehrt. Wer Freiheit schreit, vertritt den Standpunkt der Lizenzierung, der Erlaubnis des Bourgeois-Materialismus. Das auf sich selber schauen. Das mein eigener Herr sein. Wer Freiheit schreit, sieht sich gern eingeengt von all den Regeln, die der Staat erlässt, um diese Freiheit den Leuten aufzudrücken. Bürgerrechtsbewegungen. Liberale Parteien, wenn sie sowas machen. Also die FDP ist kein Fall davon, aber die Herkunft der FDP hat auch die Seite. Gleichheit ist die andere Seite. Gleichheit ist eben nicht mehr der Bourgeois-Materialismus, der da kritisch wird, sondern der Ruf nach Gleichheit, das ist der Fanatismus des untergeordneten Staatsbürgers. Der Ruf nach Gleichheit stört sich daran, dass es anderen anders ergeht. Der Ruf nach Gleichheit, das ist selber schon die Forderung nach Abstraktion. Ja, ich weiß nicht, wer es kennt, kennt es. Menschen kommen am Ende ihres Lebens und sagen, manchmal war es richtig schön, da waren alle Menschen gleich. Und wenn Sie die Beispiele sagen sollen, dann ist im Krieg, beim Militär und bei der Währungsreform. Da hat jeder 40 Mark gekriegt. Merkt ihr, Was fallen denen als Fälle ein? Die Kameradschaft beim Militär. Dort, wo wirklich die Individualität absolut untergeordnet ist. Wo wirklich der Mensch als Besonderer, als mit seinen Interessen, mit seinen Vorstellungen und Wünschen überhaupt nicht mehr zum Zug kommt. Das ist der Fall von echter Kameradschaft. Da findet das Ideal der Gleichheit, nämlich der gleichen Untergeordnetheit, am ehesten sein Stoff. Ich weiß nicht, wenn ich glaube, in diesem Programm, das da vorhin rumgereicht worden ist, ein Ding steht drin, 1948 waren mal 5 Minuten lang alle gleich. Insofern ist die Gleichheit durchaus auch eine gegen die Konkurrenz gerichtete rechte Parole. Alle, die die abweichen, alle, die die was anders wollen, alle, die die nicht neipassen, so quasi einen Kopf kürzer machen, damit sie neipassen. Ja, die Unterordnung, ja.
Ja. Ja.
Ja.
Ja. Aber die Samen, die jeder an seine Stelle irgendwie seine Pflicht.
Ja, und nichts als seine Pflicht. Und das ist der Reiz. Ja. Ja. Ja.
Ja. Dagegen sind die unterschiedlichen Dialogen, die verbrechen, die Gedanken.
Ja. So, und jetzt als letzter Punkt. Der Gedanke der Freiheit produziert einen Radikalismus. Und der heißt Anarchismus. Und der Gedanke der Gleichheit, den gibt es auch als Linken. Wirkliche Gleichheit herstellen. Das ist ein Ideal, der die materielle Gleichheit echt verwirklichen. Hier in diesem Raum hier gibt es doch einmal im Jahr so eine linke Literaturmesse, also was so ähnlich hast du. Da war an dem Platz ungefähr, wo Stella jetzt steht, da war ein Stand, da hat eine trotzkistische Richtung eine Zeitung verkauft, die hat Gleichheit gehalten. Also Gleichheit als linke Parole. Erstmal die beiden Dinge. Freiheit als Aufstandsparole ist Anarchismus. Was ist die Idee der Freiheit absolut gesetzt? Verstanden? Ja, das ist jetzt ulkig, das denken die sich überhaupt nicht. Also erstmal Anarchismus, Freiheit absolut setzen. Das ist auf einmal die Idee der Freiheit ohne ihren Gewährer wollen. Jetzt gibt es doch bloß mit einem Gewährer. Jetzt ist doch Freiheit eine Definition eines gesellschaftlichen Verhältnisses durch eine Macht. Jetzt kommen welche und sagen, dadurch, dass das eine Macht ist, die das gesellschaftliche Verhältnis definiert, dadurch, dass es eine Macht ist, die die Freiheit gewährt, ist es keine echte Freiheit. Also die Freiheit echt machen. Weg mit der Macht und wirklich Freiheit verwirklichen. Den Staat stürzen, wo sie können oder wo sie erfolgreich waren, weil da kurze Zeit im Spanischen Bürgerkrieg und so, machen sie das ja auch. Den Staat stürzen und dann alle denken was Vertrackteres. Sonst geht's nämlich nicht. Du hast mit Mad Max völlig recht. Das tut sehr Bezugnahme auf Krieg aller gegen alle echt durchführen. Ja, sagst du, nein, das ist jedenfalls nicht die Idee. Vielleicht ist es eine Konsequenz, vielleicht ist es ein Schluss aus dem Standpunkt. Aber es ist jedenfalls nicht das, was der Standpunkt meint, dass er will. Richtig. Aber was denken die sich? Die denken, der Mensch wird schlecht durch die Macht, die ihn einengt. Durch die Macht, die ihn zwingt. Die kritisieren den kapitalistischen Staat und die kapitalistische Gesellschaft als Produkt der Macht. Und das ist lustig. Einerseits ist das doch völlig richtig. Ohne eine Macht käme das Ganze nicht zustande. Andererseits ist es grundverkehrt, die Gesellschaft so zu kritisieren, dass man sagt, ja, da muss man den Staat wegmachen und dann ist alles bestens. Ja, bei Marx und Engels, da ist die Rede vom Absterben des Staats, nicht von den schaffen wir ab und dann ist alles bestens. Was ist denn der Haken, wenn man sagt, da schaffen wir einen Staat ab, der unterdrückt die Leute und dann passt die Wahl doch. Wenn der Unterdrücker weg ist, dann passt es doch. Das Erste, was auffällt, ist, auf der Ebene der Ökonomie sind die ziemlich unterbelichtet. Das interessiert sie nicht so furchtbar. Allenfalls schaffen sie es dann wieder, die Ökonomie auch wieder als ein Machtverhältnis aufzufassen. Der Patron als der Herr, da ist ihnen dann Feudalismus und Kapitalismus und alles gleich wurscht. Auf der anderen Seite ist der Fehler von dem Ding, den Staat abschaffen, der Rest regelt sich, ist verkehrt deswegen, weil die gar nicht kritisch gegen die Interessen werden in der Gesellschaft, die den Staat brauchen, die auf dem Staat beruhen und die es doch dann erstmal gibt. Wenn man den Staat abschafft, ja und was dann? Na, da muss man doch sagen, was man dann will. Sind die Anarchisten ziemlich blind und sagen, die Menschen sind bloß so schlecht, weil der Staat sie dazu macht. Wenn der Staat weg ist, wenn die Freiheit herrscht, dann verpflichten sich die Menschen aufeinander freiwillig. Also auch nach der Seite ist der Fehler des Anarchismus, dass sie gar nicht merken, dass es das Interesse zum Beispiel aus dem Tausch, dass aus dem Tausch der Gegensatz erwächst zwischen den beiden Tauschpartnern. Sondern die sagen ja, wenn der Staat weg ist, dann machen die einen Tausch, und zwar damit der andere die Ware kriegt. Jetzt tun sie alle verpflichtende Seite, die sie vom Staat kennen, alles verzichten auf den Egoismus, das sie vom Staat als Beschränkung kennen. Das verpflanzen sie in die Menschen und sagen, das wäre doch in Wahrheit in ihnen drin. Wenn nicht der Staat sie von dieser Verantwortung quasi entlasten und schlecht machen würde, indem er sie ihnen abnimmt und sie ihnen gegenüber als Gewalt aufstellt. Anarchisten sind welche, denen ist es wurscht, die sagen, da kann man dann Planwirtschaft machen, da kann man Tauschwirtschaft machen, wenn der Staat erstmal weg ist, dann geht's schon. Die haben keinen Begriff davon, dass es der Inhalt der ökonomischen Interessen ist, welche den Gegensatz einschließt, der dann auch den Staat braucht. Und deswegen drehen sie es um. Sagen sie, schaffen einen Staat ab, der macht die Menschen schlecht, dann helfen sie schon freiwillig zusammen, dann sind sie solidarisch. Und jetzt verpflanzen sie in das Menschenherz die ganze Moral, die sie merken, dass der Staat den Menschen, oder den ganzen Verzicht auf den Egoismus, den der Staat ihnen äußerlich aufzwingt. Nach der Seite sind sie dann auch große Idealisten. Große Moralisten. Eigentlich ist ihre Theorie nämlich, der Staat betrügt die Menschen um die Moral, weil er sie ihnen wegnimmt. Tja. Aber der Standpunkt, der marxistische Standpunkt ist umgekehrt. Er sagt, man muss die Sorte Interessen abschaffen. Dann braucht es auch keinen Staat mehr. Das ist aber ein anderer Gedanke, als da schaffen wir den Staat ab und die Interessen lassen wir. Und die Interessen sind schon human und kooperativ und so weiter. Wenn nur der unterdrückende Staat wegfällt. Die andere Hälfte. Gleichheit als linkes Ideal. Was ist denn das? Die RAF war halt da, also als anarchistische Richtung, schon mehr, mehr eine Geburt innerhalb des politischen Durchsetzungswesens. Also erstmal der Standpunkt, der Staat ist das Übel, der Staat ist der Unterdrücker. So, der Staat ist der Unterdrücker, indem er den Kapitalisten allen Raum gibt und indem er die Normalmenschen erstens unterdrückt und zweitens entmutigt. Und jetzt braucht es die Propaganda der Tat, damit die Menschen sehen können, dass man auch was machen kann. Und dann machen sie die Propaganda der Tat, indem sie den einen oder anderen Anschlag organisieren und zeigen, man kann sich wehren. Immer mit dem Gedanken, wenn die Menschen die Entmutigung erstmal verlässt, dass es nicht geht, wenn sie merken, dass es geht, dann wollen sie es auch. Ja, der Gedanke, Anarchisten sind schon Leute, die den Satz Volkssouveränität für eine böse Ironie halten. Die sagen, das gibt's doch nicht. Aber die wollen sie, ja. Der Satz, alle Macht geht vom Volke aus. Halten Sie nicht für vielleicht noch ein wenig verdrehte Darstellung des demokratischen Wesens des modernen Staats, sondern das halten Sie für eine reine Lüge. Und dass die Gewalt vom Volke ausgehen müsste, das fänden Sie korrekt. Finde ich richtig.
Die Familie ist vor allem heute aus, ich wollte fragen, ja, über wen die machen denn eigentlich für sich selbst, aber ich weiß nicht, was sie macht, auch wieder durch. Auch keine Beherrschung nehmen. Allein den Aufschluss dieser Verordnung. Selbst kann ich nicht schlechter sein. Keine Herrschaft.
Naja gut, das ist ja auch hier Programmatik. Anarchismus heißt ja Herrschaftslosigkeit, Herrschaftsfreiheit. Ach, vielleicht war das auch bloß ein Bild, das mit der Volkssouveränität halten Sie für eine böse Ironie, das finde ich korrekt. Den Staat abschaffen, der in Wahrheit eine Unterdrückungsmaschinerie ist und überhaupt kein Interesse von unten findet. Ist ihr Idee. Und was ist der Zustand, den Sie wollen? Herrschaftslosigkeit. Punkt. Dann, und das ist jetzt die schöne Umkehrung, dann können die Individuen machen, was sie wollen. Ihr sich selbst verwirklichen. Eine Ecke. Andere Ecke. Und wenn sie sich selbst verwirklichen können, dann verpflichten sie sich schon auf die Solidarität mit anderen und auf die Gesellschaft als Ganze von selber. Das ist die Idee. Also insofern ist Gewalt dann, die wollen das ja wirklich loshaben. Ich wollte noch die andere Seite mit der Gleichheit schnell ansprechen und dann haben wir es ein wenig schnell durchgenudelt, das Feld, aber immerhin mal ausgesagt. Was ist denn Gleichheit als linke Parole? Oder eben diese Idee, wirkliche Gleichheit herstellen? Ökonomische Gleichheit herstellen, ja. Soziale Gleichheit echt verwirklichen, wie immer man das ausdrückt. Ist okay, erstmal als Beschreibung, aber jetzt, was will man davon halten? Durch die Gleichheit der bürgerlichen Welt, durch die bekannte Gleichheit wird es nicht abgeschafft, sondern das ist gerade die Grundlage für diese materielle Ungleichheit. Okay. Aber jetzt kommen ja welche, die sagen, wir müssen echte Gleichheit herstellen, richtige Gleichheit. Materielle Gleichheit, ja. Also insofern ist klar, dass man auf die Idee bloß auf der Grundlage von Arm und Reich kommt.
Aber du kommst doch nicht auf die Grundlage von Gleichheit. darum, wenn wir diese Verhältnisse in einem Fachraum auch in der Gleichheit zu fassen, die Unterstellung des Weiter existieren, der Verhältnis.
Ja, wenn diese politischen Gewalten stehen, vielleicht erklären, wie sie scheinen darüber, über diesen Maß,